Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen. Vielleicht machen wir die Türen nach draußen dann nochmal zu, sonst beschallen wir den ganzen Gang mit. Dankeschön. Ja, also nochmal herzlich willkommen zur Vorlesung Multimedia im Netz. Wir haben festgestellt, dass es relativ großes Interesse gibt, deswegen haben wir auch so einen großen Hörsaal. Es sind, glaube ich, noch ein paar mehr zu den Übungen angemeldet, als wir jetzt gerade hier im Hörsaal haben. Das liegt daran vielleicht, dass die Veranstaltung jetzt eine ganze Zeit lang nicht angeboten wurde und eben auch jetzt in Pflichtprogrammen zum Teil mit eingebunden ist. Vielleicht bevor ich wirklich in den Inhalt einsteige, mal eine Bemerkung, die Sie aber vielleicht schon bei anderen Veranstaltungen gesehen haben. Wir haben immer das Problem mit den Sprachen Deutsch und Englisch. Gerade wenn man in fortgeschrittenere Themen einsteigt, ist es oft so, dass die Unterlagen, die man findet, nur auf Englisch sind. Dann ist es so, was wir im Alltag machen, wenn wir in Richtung Forschung gehen, ist sowieso alles Englisch. Publizieren tut man in Englisch, wenn man irgendwelche Vorträge irgendwo hält, macht man es natürlich auch in Englisch. Das heißt, wenn man jetzt Material aus der Forschung in die Vorlesung mal bringen will oder umgekehrt, dann wäre das dumm, wenn man das immer wieder übersetzen muss. Andererseits ist es ja hier immer noch üblich, die Lehrveranstaltungen auf Deutsch zu halten. Das heißt, ich habe jetzt diesen Twitter-Kurs, dass ich die Lehrmaterialien auf Englisch habe. Die allermeisten, also da, wo es wirklich total künstlich wäre, habe ich sie schon in Deutsch gehalten. Aber was meistens technische Inhalte betrifft, ist auf Englisch und dazu aber auf Deutsch erkläre. Mir ist klar, dass das insbesondere für diejenigen, die nicht Muttersprachler in Deutsch oder Englisch sind, ein bisschen kompliziert ist, weil sie dann sozusagen mit zwei Fremdsprachen gleichzeitig konfrontiert sind. Wenn es damit ganz große Probleme gibt, stehen wir natürlich auch zur Verfügung, nochmal Dinge zu erklären. Aber das ist der Weg, den wir momentan gegangen sind, auch vielleicht um vorbereitet darauf zu sein, dass wir irgendwann den Unterricht komplett in Englisch haben. Ja, für wen ist das Ganze hier? Also meiner Meinung nach, aber Sie können mich auch korrigieren, wenn noch andere Leute da sind, sollten hier im Raum sein Leute aus den Studiengängen Informatik, Medieninformatik, Kunst und Multimedia und vielleicht auch Leute, die im Nebenfach Informatik studieren. Vielleicht können wir da mal einen Test machen, einfach durch Handheben, wer in welchem Studiengang ist. Ich gehe einfach die Reihe durch hier, also Informatik, wer studiert Informatik von Ihnen? Das sind relativ wenige, aber sind dabei. Medieninformatik ist vermutlich die Mehrheit. Okay. Da würde mich noch interessieren, wer hat ein Diplom von Ihnen, Medieninformatik-Diplom? Oh, das ist doch also eine relativ große Zahl noch. Und wer studiert Kunst und Multimedia? Das müssten eigentlich mittelfristig mehr werden, weil Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das bei Ihnen eine Pflichtveranstaltung. Also ein bisschen wundersam, dass nur so wenige da sind. Und hat jemand das Nebenfach Informatik und möchte das einbringen? Das haben wir auch. Und gibt es noch einen Studiengang? Ja, den einen habe ich vorher gerade gehört, also Kommunikationswissenschaftler. Gibt es davon abgesehen noch jemand, der ein ganz anderes Fach hat und hier ist? Schaut nicht so aus. Okay, was ich mir wünschen würde, früher hat man gesagt, das ist eine Veranstaltung nach dem Vordiplom. Das gibt es ja nun nur begrenzt noch, nur noch für die, die im auslaufenden Diplomstudiengang sind. Für die Bachelorstudiengänge würde man sagen, das ist ab dem fünften Semester in etwa empfehlenswert. Der Grund, wenn Sie in die Bachelorstudienordnung schauen, sehen Sie auch gleich, es ist empfehlenswert, dass Sie sowohl die digitalen Medien haben, das ist kein Problem, die ist im ersten Semester für alle, aber auch ein bisschen was von Rechnernetzen und verteilten Systemen wissen, weil dort nicht überall in der Vorlesung ist eigentlich bloß ein spezieller Block gegen Ende, aber da wird doch ein bisschen Bezug drauf genommen und da kann ich nicht wieder alles von Grund auf erklären und da wäre es schon ganz gut, wenn man die Grundkenntnisse hat. Und es geht ja eben genau um die beiden Themen, eben Medien und das Internet, also muss man einerseits von digitalen Medien was verstehen, andererseits von Rechnernetzen. Ja, die formale Sache noch einbringen als Studienleistung, also für die Diplomstudenten Medieninformatik und Informatik ist das ein Thema, das in die mündliche Prüfung natürlich eingebracht werden kann, die übliche Prozedur. Sie haben insgesamt die Möglichkeit, da 5 Semesterwochenstunden aus der Sache hier zu ziehen, weil wir die Vorlesung für die Bachelorstudiengänge auf 3 Vorlesungsstunden hochgerüstet haben. Sie können natürlich auch den Übungsschein als Pflichtschein einbringen, ist klar. Und vielleicht auch nochmal die Regel für die, die es nicht wissen, wer die Übungsstunden mit in den Prüfungsstoff einbringen will, muss tatsächlich auch die Klausur am Ende bestehen, also den Schein haben. Für einen Bachelor Medieninformatik und Informatik geht das als vertiefendes Thema. Da gibt es ja 2 so Slots im 5. und 6. Semester. Dort kann man es einbringen. Also müssen halt zwei Slots belegen. Und für den Bachelor Kunst und Multimedia ist es eine Pflichtveranstaltung. Umfang nach ECTS sind 6 Credits. Ja, und im Nebenfach gilt das Gleiche eigentlich wie beim Diplom. Es sind also 5 Semesterwochenstunden, die dann auch in die mündliche Prüfung gehen. Jetzt haben wir noch ein Problem. Ich habe es gerade angesprochen. Das ist leider eigentlich eine recht unpädagogische Entscheidung, die sich ganz kompliziert begründet aus dem Raster, das die Universität vorschreibt, dass wir jetzt eine 3 Semesterwochenstunden Vorlesung haben. Und zwar in einem Block. Ja, wir sollen jetzt hier von 10, Viertel nach 10 bis 1, also bis Viertel vor 1 ungefähr zusammen sein. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also das ganz am Stück zu machen ist ausgeschlossen, würde ich sagen. Es macht niemand Spaß. Es gibt 2 Varianten, die sich bewährt haben. Die stehen hier auch schon auf der Folie. Die eine Variante ist, dass man ungefähr eine Stunde machen, dann eine Pause einlegen, vielleicht auch ein bisschen eine nicht ganz knappe Pause und dann nochmal eben ein bisschen eine gute Stunde, also müssen es immer ein bisschen mehr sein, damit man ungefähr auf die 135 Minuten kommt. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir uns wirklich an die 45-Minuten-Slots halten, also nach circa 45 Minuten, das muss immer vom Stoff natürlich passen, eine Pause machen, also 2 Pausen. Da würde ich gerne darüber abstimmen. Mir ist es im Prinzip egal, was Ihnen lieber ist. Also wer ist für die Variante mit einer Pause, also 2 Vorlesungsblöcke? Das sind recht viele. Jetzt machen wir die Gegenprobe, wer für 2 Pausen ist. Das sind ganz deutlich weniger, da machen wir also diese eine Pause. Okay. Ja, Übungen gibt es auch. Und die Übungen organisiert die Frau Hausen, die auch hier ist, der ich jetzt vielleicht auch kurz das Mikrofon gebe, die die Vorlesung auch selber schon mal gehört hat.
Ja, genau. Mich werdet ihr in der Übung wiedersehen. Dafür könnt ihr euch schon in das Univerx anmelden, haben, denke ich, auch die meisten hoffentlich schon gemacht. Heute werde ich dann auch die Anmeldung für die einzelnen Gruppen freischalten, nach der Vorlesung um 14 Uhr. Genau, wir haben insgesamt ganz normale Übungen, wie ihr das aus anderen Vorlesungen kennt, werden aber auch zu jedem Übungsblatt eine freie Tutorübung anbieten, wo jeder kommen kann, der irgendwie Probleme hat mit dem Übungsblatt und auch fragen kann und dann individuell Hilfe bekommt. Ja, Übungsblätter sind meist Einzelaufgaben. Ganz am Ende werden wir auch ein bisschen Gruppenarbeit haben. Als Bewertungsschema haben wir entweder nicht bestanden oder eben bestanden oder wenn eben eine Lösung sehr gut ist, auch sehr gut bestanden. Aus all dem werden wir dann am Ende einen Notenbonus berechnen für die Klausur. Ja, also es gibt eine Klausur und sowohl für Bachelor- wie für Diplomstudenten. Und der Notenbonus kann euch aber auch beim Bestehen helfen sozusagen. Also ihr müsst nicht bestehen und kriegt dann erst den Notenbonus. Und auch noch ganz wichtig, inhaltlich wird das Ganze dann auf Übung und Vorlesung basieren. Also Teilnahme an beiden empfiehlt sich. Ja, das war es eigentlich. Also ich werde auch alles nochmal im Detail dann in der Übung selbst erklären. Wichtig ist erstmal nur, dass ihr euch anmeldet über Univerx. Alle 1,5 Wochen. Genau, kommt dann alles im Detail nochmal. Okay.
Ja, zu den Detailfragen vielleicht. Das Wichtigste ist halt immer die Webseite. Ich hoffe, Sie haben alle schon die Webseite zu der Vorlesung gefunden. Auf der steht eben immer alles Aktuelle. Also auch irgendwelche kurzfristigen Dinge, wenn man wirklich mal einen Termin verlegen muss, wenn ein Tutor krank wird oder was auch immer da passieren könnte. Sowas schreiben wir immer auf diese Webseite. Das heißt, das ist die aktuellste Ressource. Die ist auch, hat sozusagen Priorität über die anderen Informationsquellen, die es gibt. Also zum Beispiel das LSF, das ja auch gepflegt wird. Da stehen auch Informationen über die Vorlesung, aber diese Webseite, die jetzt von unserem Lehrstuhl aus zu erreichen ist, die pflegen wir halt aktuell wirklich, also die bitte benutzen. Dann gibt es auf der Webseite eine Sache, die das auch jetzt seit gestern schon gab, nämlich Handouts für die Vorlesung, das heißt alle Folien, die ich habe, liegen im PDF-Format dort. Jetzt steht hier Dienstagabend, das ist ein bisschen optimistisch eigentlich, also die Folien vom letzten Mal habe ich gestern ins Netz gestellt, also die Folien für heute habe ich von gestern ins Netz gestellt, gestern Nachmittag. Schauen wir mal, also Dienstagabend wäre ein hehres Ziel, ich versuche das einzuhalten, aber es kann auch sein, dass es erst am Mittwoch wird. Auf jeden Fall vor der Vorlesung sind die da. PDF, weiß wohl jeder, braucht man Adobe Acrobat Reader oder andere Software, die das anzeigen kann. Was vielleicht noch nicht alle kennen, ist, dass es einen Podcast gibt, deswegen diese komische Verkabelung hier mit dem Stolperkabel hier. Der Hörsaal-Sound wird mitgeschnitten hier und wird nachher ins Web gestellt. Das Ganze ist in dem MP4-Format angelegt, dass es sehr bequem mit Apple iTunes oder QuickTime Player anschauen können, dass man es auch auf dem iPod ohne weiteres bearbeiten kann. Der Witz ist, dass dabei auch, vorausgesetzt die Technik funktioniert klaglos, die Folien mit aufgezeichnet werden und Kapiteleinteilungen nach den Folien gemacht werden. Das heißt, man hat, wenn man die Cover-Anzeige einschaltet, also da, wo normal beim Musikstück, bei iTunes und iPod eben das Cover ist, hat man die Folie und man kann nach Kapiteln, also nach Folien sozusagen auch navigieren, also vorspringen zur nächsten Folie, dass man nicht unbedingt immer alles anhören muss, wenn zum Beispiel so eine einführende Erklärung ist, das will man ja vielleicht nicht nochmal nachhören. Also ich habe auch einen Screenshot dabei, das ist jetzt von einer älteren Vorlesung. So schaut es zum Beispiel in iTunes aus, also auch in der älteren Vorlesung von iTunes. Man kann das wirklich abonnieren, also wir legen ständig einen Link bereit, dass Sie es als Podcast abonnieren können, dass also dann auch automatisch aktualisiert wird. Und hier sind zum Beispiel die Vorlesungseinheiten wirklich als Folgen von dem Podcast. Und hier ist die Coveranzeige eingeschaltet. Dann können Sie also während das hier läuft, während der Audiostrom läuft, können Sie hier die Folien anschauen. Das hat sich sehr bewährt, insbesondere für die Diplomstudenten, denke ich, ist das eine große Hilfe, weil man irgendwann mal möglicherweise in einer relativ langen zeitlichen Perspektive von jetzt sich dann auf die Prüfung vorbereiten will und dann vielleicht nicht mehr weiß, was zu einer Folie gesagt worden ist, dann kann man das dann nachschauen. So, das war jetzt jede Menge formaler Vorspann. Jetzt interessiert Sie wahrscheinlich, was wir denn eigentlich inhaltlich machen. Da hat sich übrigens im Vergleich zu der Ankündigung, die im Web stand, auch noch ein bisschen was geändert. Ich habe das erst gestern festgestellt, dass das Abstract sozusagen, das auf der Webseite stand, noch das von der letzten Ausgabe der Vorlesung war. Und das ist 3 Jahre her inzwischen. Und die Vorlesung ist jetzt eine Semesterwochenstunde länger. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen was dran getan. Aber ich glaube, was das Sie durchaus auch interessiert. Aber jetzt zunächst mal, was heißt denn überhaupt Multimedia im Netz? Netz ist eigentlich fast synonym mit Internet zu verstehen hier. Da werden wir aber auch noch genauer drüber reden, aber das ist natürlich das, was einem zuerst einfällt. Ja, und was Multimedia ist, das kennen wir ja aus digitalen Medien. Zunächst mal Dinge, die mehrere Sinne sozusagen ansprechen. Oder präziser gesagt, Medien, die zeitabhängige Elemente enthalten, in denen also Audio und Video mit drin ist. Das ist zumindest das, was man klassischerweise unter Multimedia verstehen würde. Was auf jeden Fall bei netzbasierten, computerbasierten Multimedia-Anwendungen eine große Rolle spielt, ist Interaktivität noch dazu. Und es geht auch so weit, dass an vielen Stellen Anwendungen, die sehr interaktiv sind und nur begrenzt irgendwie zeitabhängige Medien enthalten, wo man zum Beispiel, denken Sie mal an Flickr oder sowas, wo man Bilder hochlädt und kommentiert und so weiter, dass man das doch irgendwie als Multimedia sozusagen Angebot ansehen wird, obwohl es streng genommen eigentlich nicht multimodal ist, also nicht über 2 verschiedene Sinneskanäle geht, aber immerhin eben diese Medientypen Bild und Text zum Beispiel benutzt. Also insofern ist der Begriff hier zwar definiert und das ist das Kernstück, was wir anschauen. Das Paradebeispiel, das ich jetzt dann gleich auch nochmal näher diskutieren werde, wird zum Beispiel YouTube. Das ist ein klassischer Fall von einem Medium, das wirklich Multimedia im Netz par excellence vorführt. Und Sie werden sehen, dass es dann Dinge gibt, die nur am Rande sozusagen alle Eigenschaften haben. Aber wie gesagt, Multimedia im Sinn von zeitabhängigen Medien und Interaktivität ist das, was uns interessiert. Ja, wie gesagt, das Netz, ich habe schon vorher gesagt, da denkt man gleich ans Internet und das ist auch das, womit wir uns die meiste Zeit befassen werden. Man muss allerdings sehen, dass das Internet ja eigentlich gar kein Netz ist, sozusagen kein physisches Netz, sondern eine Struktur, die über andere Netze drüber gelegt wird. Und es ist eine sehr lange Geschichte, die dahinter steht und sehr lang hat man auch die Netze vollkommen getrennt gesehen. Zum Teil ist es auch immer noch so, dass wir zum Beispiel ein Telefonnetz und ein Kabelfernsehnetz als vollkommen getrennte Netzinfrastrukturen wahrnehmen, verschiedene Steckdosen buchstäblich haben, wo wir Geräte anschließen. Wobei klar ist, dass diese Netze natürlich immer stärker konvergieren und der Haupttreiber für die Konvergenz dabei ist das Internet, beziehungsweise insbesondere die Protokolle, die das Internet bereitstellt, das Internetprotokoll und die ganze Protokollfamilie drumherum, die eben hilft, Anwendungen und Kommunikationsprozesse zu definieren, die komplett transparent über verschiedenste Netztechnologien weg funktionieren. Das ist jetzt so eine Frage, was von dem Stand, den wir jetzt haben, weiter passieren wird. Es gibt also ganz viele Forschungsarbeiten über Next Generation Networks, bei denen immer mal wieder auch versucht wird, von der Grundphilosophie des Internet ein kleines Stückchen wenigstens wegzugehen. Es gibt einen großen Begriff, den wir auch gleich noch treffen werden, das ist gerade bei Multimedia eine Rolle spielt, nämlich Quality of Service. Grundsätzlich ist klar, dass die Next Generation Internets auf jeden Fall eine höhere Bandbreite bereitstellen werden, das ist völlig logisch, und zunächst mal stellt sich es auch so dar, dass es vorwiegend ja, die gleiche Technologie sozusagen mit höherer Bandbreite ist. Was auch klar ist, dass mobiler Zugang immer eine größere Rolle spielt, auch mit immer höheren Bandbreiten, da hat man mit UMTS ja schon eine halbwegs vernünftige Qualität. Aber es kann durchaus sein, dass auch die Netzleistungen sozusagen sich noch verändern, insbesondere mit Qualitätsgarantien. Da sprechen wir auch nochmal genauer drüber. Ja, und was heißt jetzt Multimedia im Netz, wenn man die zwei Dinge zusammenbringt? Mal so formal definiert, das sind also interaktive Dienste, bei denen wir möglichst eben eine Kombination von verschiedenen Sinnesorganen ansprechen und bei denen die Dienstbereitstellung physikalisch verteilt ist. Das heißt, es ist nur dadurch möglich, dass es über ein Netz kommuniziert wird. Und wenn ich hier von Service-Komponenten spreche, also physikalisch verteilte Service-Komponenten, dann ist das ein sehr allgemeiner Begriff. Das kann Software heißen oder Hardware. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass es eben Dinge gibt, die gar nicht als Kisten in dem Sinn separat zu erkennen sind, sondern bloß als Software, also irgendwelche zum Beispiel Prozesse, die auf einem Rechner laufen, dass dann zum Beispiel durchaus zwei Dinge auf dem gleichen Rechner laufen, die aber trotzdem als verschiedene Service-Komponenten angesehen werden. Hat man recht häufig bei Webservern, dass die verschiedene andere Dinge gleichzeitig tun. Ja, was werden wir da behandeln und was behandeln wir nicht? Also ich habe ja gesagt, ich setze voraus, dass Sie so ein bisschen bei Rechnernetzen waren. Das heißt, ich werde dort nicht im Detail jetzt über Netztechnologien und Protokolle reden. Ich werde aber schon immer mal wieder von IP und TCP/IP und anderen Dingen sprechen und so ein bisschen erwarten, dass Sie eine Vorstellung haben, was sich dahinter versteckt. Oder auch die Protokollhierarchie und Ähnliches. Worauf wir uns konzentrieren wollen, ist wirklich die Anwendungsseite. Also wirklich auf der Anwendungsebene, was passiert bei Multimediasystemen im Netz. Und das bedeutet, dass wir uns zum Teil, wie das bei der Medieninformatik ja auch so üblich ist, aus der reinen Informatik rausbewegen. Also ich habe natürlich einen ganz großen Teil, der auch Technologien behandelt, aber es gibt durchaus einen großen Bereich, wenn wir gleich in der Gliederung sehen, wo man sagt, das sind eigentlich Basistechnologien, die um die Multimedia-Inhalte sich rumgliedern. Also ein ganz typischer Fall ist alles, was so mit Urheberrecht zum Beispiel zu tun hat. Das ist ein großer Komplex, der sich irgendwie mit den technischen Fragen verbindet, wo es technische Lösungen gibt. Denken Sie mal an zum Beispiel Rechtemanagementsysteme. Und diese Dinge müssen wir natürlich behandeln, um sozusagen den fließenden Übergang zwischen Fragen, die aus anderen Disziplinen kommen, in dem Fall zum Beispiel aus der Juristerei, und unseren technischen Fragen wirklich gut zu verstehen. Das heißt, ich bewege mich, wie bei den Medieninformatik-Vorlesungen üblich, sozusagen immer an den Randzonen der Informatik. Ich setze Kerngebiete der Informatik wie Rechnernetze voraus und versuche, die Brücke zu schlagen hin zu Dingen, die außerhalb der Informatik sind. In den Übungen werden wir ganz praktisch wirklich arbeiten und wirklich was bauen, Multimedia-Dienste bauen. Das heißt, da müssen Sie auch wirklich programmieren. Wir werden uns insbesondere eben mit interaktiven Multimedia-Diensten beschäftigen, die auch serverbasiert sind. Die Programmiersprachen, die dabei eine Rolle spielen, ist einerseits das Java, das Sie hoffentlich alle kennen, und andererseits werden wir auch ganz nennenswert, denke ich, mit PHP arbeiten, was, glaube ich, einfach eine Technologie ist, die man kennen sollte. Viele kennen sie wahrscheinlich ohnehin aus anderen Zusammenhängen, die haben dann einen kleinen Vorteil an der Stelle. Aber auch ja, Networked Media, Networks, für bestimmte Dinge, zum Beispiel das Streaming, ist es doch relativ schwierig, sich theoretisch vorzustellen, was das ist. Das muss man auch mal praktisch probieren und da wollen wir auch wirklich praktische Experimente machen. Ja, und das ist dann die Gliederung dazu. Wir sind also mittendrin in der Einleitung und Motivation. Und jetzt kommen hier 14 Kapitel, damit das nicht so unstrukturiert daherkommt, habe ich das in mehrere Teile eingeteilt. Und dieser erste Teil, das ist genau der Teil, den es in der letzten Ausgabe der Vorlesung, die ja schon lange zurückliegt, noch nicht gab und der aber, glaube ich, recht interessant sein sollte. Also ich habe da auch mit der Frau Hausen mal geredet, die Vorlesung das letzte Mal mitgehört hat, was sozusagen der Bereich ist, der so ein bisschen noch gefehlt hat. Und da haben wir das identifiziert, nämlich wirklich Webtechnologien für interaktive Multimedia-Anwendungen. Kann man ein bisschen sogar runterschrauben auf Webtechnologien für interaktive Web-Anwendungen. Das heißt, ich werde heute noch ein bisschen was über Medien auf dem Web allgemein erzählen. Und dann geht es um interaktive Web-Anwendungen. Ganz konkret spielt da natürlich schon PHP eine Rolle. Also in den Übungen geht es dann ganz schnell in die PHP-Programmierung rein. Und darauf aufbauend wollen wir uns damit befassen, wie man komplexe Anwendungen, Multimedia-Anwendungen im Web eigentlich baut und gestaltet. Ich meine, jeder von Ihnen hat mit Sicherheit täglich fast mit komplexen Multimedia-Anwendungen im Web zu tun, wenn Sie an solche Dinge denken wie Facebook und ähnliche soziale Web-Anwendungen. Die sind technisch inzwischen wirklich richtig aufwendig, diese Systeme. Man braucht sich nicht vorstellen, dass man auch nur in die Nähe dessen kommen, so ein komplexes System wie Facebook überhaupt im Detail zu verstehen. Aber zumindest die Prinzipien, wie sowas funktioniert, spielen da eine Rolle. Was Webdienste sind, wie man Webdienste komponiert, was sich hinter dem schönen Begriff Mashup versteckt. Das sind also Themen, die an der Stelle eine große Rolle spielen. Also ein bisschen natürlich auch Thematik, die in großer Gefahr ist zu veralten, weil manche der Begriffe, die ich jetzt so gebrauche, die jetzt jeder kennt, die waren vor 3 Jahren, als wir das gemacht haben, noch ausgesprochenes Spezialistenwissen. Und so wird es in 3 Jahren auch wieder sein, dass da Begriffe gibt, die wir heute noch gar nicht so richtig kennen. Aber trotzdem muss man sich damit befassen. Ich denke, es ist unübersehbar, dass das wichtig ist. Das ist also der erste große Block, das Web und Interaktivität, bis hin eben zu sozialen Anwendungen. Der zweite Block ist das, was ich vorher gesagt habe, Basistechnologien. Wenn wir also mit Multimedia-Content umgehen, dann haben wir natürlich immer mit dem Problem der Urheberrechtsproblematik oder mit der Urheberrechtsproblematik zu tun. Das heißt, was wir tun werden auch, ist uns zunächst mal zu befassen ein bisschen, was heißt Urheberrecht überhaupt, wie schaut das in verschiedenen Regionen der Welt aus, was sind da die Grundlagen sozusagen von der rechtlichen Seite. Und was bedeutet das dann letztlich für die Technik? Da gibt es verschiedene Dinge. Das Radikalste, was Sie mit Sicherheit auch schon manchmal getroffen haben und die, vermutlich die allermeisten Leute nicht sehr gerne mögen, ist ein digitales Rechtemanagement. Obwohl das digitale Rechtemanagement momentan so ein bisschen vielleicht den Eindruck erweckt, als würde das sowieso wieder verschwinden, weil, was weiß ich, iTunes das abgeschafft hat und so, ist es trotzdem eine Technik, die man einfach verstehen muss. Und in vielen Stellen wird digitales Rechtemanagement auch nach wie vor eingesetzt. Denken Sie zum Beispiel an den digitalen Vertrieb von Kinofilmen. Kinos stellen immer mehr um auf digitale Technologie. Und die Auslieferung von Kinofilmen an die Kinos, da können Sie sich gut vorstellen, dass dort sehr erheblicher Aufwand betrieben wird, um sicherzustellen, dass das wirklich genau nur die anzeigen können, die es wirklich berechtigt sind. Das heißt, es ist eine Technologie, die bei Weitem nicht jetzt einfach als Vergangenheit anzusehen ist und deswegen muss man sich damit befassen. Was dazu auch gehört, ist Kryptographie. Das liegt vielen dieser Systeme zugrunde, deswegen eine ganz kurze Einführung, einfach mehr so ein Überblick, was sind kryptografische Techniken, was kann man mit denen anfangen. Jetzt auch wieder nicht, dass ich die Mathematik dahinter erkläre, aber zumindest mal versucht zu verstehen oder verständlich zu machen, was denn die Einsatzbereiche sind, welche verschiedenen Klassen von Techniken es da gibt. Was auch irgendwie zu den Rechten dazugehört und an dem Inhalt ist natürlich irgendwie eine Entschädigung dafür zu bekommen, dass jemand Inhalte konsumiert. Das heißt, wir müssen überlegen, wie bezahlt werden kann. Auch da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Techniken. Auch da gibt es einen Überblick hier über Electronic Payment. Ja, und ein ganz interessantes Gebiet ist die Frage einfach, wie finde ich denn Multimedia-Content? Das ist höchst komplex, weil man nun zunächst einmal das gar nicht so einfach beschreiben kann. Denken Sie mal, Sie kennen das Problem ja, wenn Sie ein Bild suchen in einem Archiv von ganz furchtbar vielen Bildern, dann bleibt Ihnen in der Regel eigentlich fast nichts anderes übrig, als ja, vielleicht noch nach dem Aufnahmedatum zu gehen, wenn es eigene Aufnahmen sind, aber wenn Sie das nicht haben, dann wirklich erst die Dinge anzuschauen. Und da ist die Frage, wie kann man Inhalte archivieren, indizieren, und generell Metadaten dafür erzeugen oder ablegen zumindest, um Inhalte zu beschreiben. Da gibt es auch Standards, wie zum Beispiel das MPEG-7, Und das werden wir uns hier in dem Bereich anschauen. Ja, noch ein ganz anderer Block sind jetzt zum Schluss hin zwei Themen, die schon ein bisschen vielleicht mit dem Netz dann zu tun haben, vor allem der letzte, nämlich Multimedia-Verteildienste. Wie funktioniert das überhaupt, dass Multimedia übers Netz ausgeliefert werden kann? Ein Thema ist dort natürlich das Streaming. Wie funktioniert Streaming? Und zwei weitere Blöcke, die ich mir da ausgedacht habe, ist das eine, das geht relativ schnell, aber sollte man auch zunächst mal ansprechen, Multimedia-Produktion und vor allem die Management-Aspekte dabei. Wie kann man also Asset-Management dort betreiben? Was sind da so die Grundprinzipien? Dass wir zum Beispiel, denken Sie an einen Rundfunksender, der ein riesiges Archiv an Multimedia-Daten hat, wie man das organisieren kann. Und ein Thema, das total interessant ist, finde ich, weil es jede Menge Spielraum noch hat dafür, wie sich die Welt weiterentwickeln wird und wo man dann vielleicht auch so ein bisschen spekulieren über die Zukunft kommen kann, ist die Phänomene, dass es Radio übers Web gibt, dass es Fernsehen übers Web gibt, dass es IP-basierte Fernsehauslieferung gibt, dass über Kabelkanäle und Satellit IP-Fernsehen betrieben wird. Und da ist vieles momentan noch ziemlich unklar, wie die technische Entwicklung sein wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das man wirklich sehr sich anschauen sollte, sehr genau anschauen sollte, um dann grobe Hintergrundinformationen zu haben für die zukünftige Entwicklung. Ja, und das Letzte ist die Frage, wenn man jetzt nicht Multimedia verteilt, sondern Multimedia als Kommunikationshilfsmittel einsetzt, sprich Konferenzen übers Netz, denken Sie jetzt an solche Sachen wie Skype oder so, was vielleicht jeder benutzt. Wie funktionieren Multimedia-Konferenzstandards? Was gibt es da an Standards dahinter? Welche verschiedenen Arten von Systemen gibt es? Und eine Sache, die wieder in die Rechnernetze stärker reingeht, ist die Frage, wie kann ich solche Kommunikationsvorgänge systematisch aufbauen, steuern? Also welche Signalisierung, sagt man da, auf der Netzseite betreibt man dort? Dort wird also insbesondere das SIP-Protokoll eine Rolle spielen, mit dem Sie vielleicht schon irgendwie mal zu tun hatten. Da kommen das an verschiedenen Stellen auch so Ergänzungen quasi zur Rechnernetze dazu. Also da bei IPTV wird zum Beispiel das IMS eine Rolle spielen. Aber das werden wir dann im Detail sehen. Und dann werden wir das Ganze noch mit einer Überblicks- und vielleicht Ausblick-Einheit abschließen. Ja, das ist also so der grobe Plan. Sie sehen, das ist eine ganze Menge Zeug und auch recht vielfältig insgesamt. Also das hat den Nachteil, dass es natürlich viel Stoff ist und beim einzelnen Stoff vielleicht nicht allzu sehr in die Tiefe geht. Andererseits hat es vielleicht auch den Vorteil, dass es eben nicht ganz so schnell langweilig wird. Ne? Ja, jetzt habe ich diesen Einleitungsabschnitt und hatte mir gedacht, das war schon mal vor 3 Jahren so, machen wir aktuelle Beispiele. Ja, ein aktuelles Beispiel, interessanterweise, ist doch das gleiche Beispiel wie vor 3 Jahren. Ich habe überlegt, was nehme ich für ein schönes aktuelles Beispiel, und da gab es eins vor 3 Jahren, nämlich YouTube. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich doch immer noch aktuell, oder? Es ist sogar viel aktueller noch als vor 3 Jahren war, weil heutzutage irgendwie jeder, der irgendwie nach irgendeinem Videoclip zu irgendwas sucht, eigentlich selbstverständlich davon ausgeht, dass das in YouTube ist. Also so wie die Ergebnisse unseres Praktikums da im 2. Semester auch zum größten Teil in YouTube zu finden sind. Das ist irgendwas ganz Normales heutzutage. Heutzutage heißt 2009. Die Vorlesung war das letzte Mal 2006. Und dort war YouTube deswegen ein aktuelles Beispiel, weil Google ungeheuer viel Geld bezahlt hat, um YouTube zu kaufen. Das war also die Meldung, und zwar interessanterweise ziemlich genau vor 3 Jahren, das war also Anfang Oktober 2006. Sie sehen, dass das wahrscheinlich kein schlechter Schachzug war, weil das also eines der wichtigsten digitalen Medien, denke ich, generell ist, die es so gibt. Und die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich so ein Medium? Übrigens, weil bevor ich die Folie wegtue, noch eine Geschichte, die ganz deutlich darauf zeigt, dass das Problem, das ich vorher angesprochen habe, mit den Metadaten ein echtes Problem ist. Wenn Sie also hier unter LMU suchen, dann finden Sie natürlich Sachen, die echt mit uns zu tun haben, das kommt uns bekannt vor. Und dann wird man natürlich gern anschauen, warum man die LMU wählen soll, und ist sofort enttäuscht, weil das nämlich eine Erklärung gibt, warum man die Loyola Marymount University wählen soll. Weil das halt bloß der String LMU ist, und das ist die LMU. Für viele Leute in den USA. Okay, Ja, damals hieß es, wir haben einen fairen Preis bezahlt, hat Google gesagt. Und Spiegel, Sie kennen ja, dass die doch recht kritisch sind, hat ganz spitz immer nachgefragt. Also da ist ein Interview aus Spiegel Online von damals und wollte also eigentlich nicht glauben, oder die Redakteure haben stark in Zweifel gestellt, dass man 1,65 Milliarden Dollar für ein Unternehmen zahlt, das absolut keinen Gewinn macht und jetzt muss man sich das auch mal bewusst machen, damals 2006 ein Jahr alt war. Das war eine ganz frische Gründung. Die Dimensionen, die es jetzt hat, wie weltweit genutzt es ist, das war damals natürlich überhaupt nicht zu erkennen. Es ist tatsächlich so, dass Videoplattformen noch vor 3 Jahren durchaus eine sehr exotische und wenig benutzte Geschichte waren. Und der Europachef da von Google hat gemeint, in diesem Interview, ich habe bloß ein paar Zitate, ganz klar, wir gehen davon aus, dass die nächste Evolutionsstufe des Internets auf einer audiovisuellen Basis aufbauen wird. Da ist Evolutionsstufe des Internets vielleicht durchaus auf Anwendungsebene auch gemeint, also das, was die Leute wirklich benutzen. Und wenn Sie sich überlegen, was Sie heutzutage vom Internet benutzen, abgesehen von vielleicht irgendwie Suchmaschinen und Wikipedia, ist es doch schon so, dass die Multimedia-Inhalte sich ganz stark in den Vordergrund drängen, dass man sehr viel mit Bildern, mit Musik, mit Video macht, viel mehr als das noch vor wenigen Jahren war. Ja, und Google hat natürlich letztlich einen geschickten Schritt gemacht, nämlich das mit Werbesystemen zu kombinieren. Und da sieht man aber auch, dass die Fragen, die ich angeschnitten habe, eben durchaus dort schon wichtig sind, auch für die Google-Leute, nämlich die Urheberrechte. Das ist bei YouTube ein ganz heißes Thema. Sie haben ja vielleicht mitgekriegt, auch ganz aktuell, dass es einen großen Streit gerade erst gab zwischen den Rechteverwertungsfirmen und YouTube bezüglich des Einstellens von Musikvideos. Und da gibt es, ist auch bei der Gelegenheit erst so richtig bekannt geworden, eine pauschale Abfindung wohl, die Google an die GEMA und andere zahlt. Also das ist ein richtiges Thema für die. Wie kann man das lösen? Wobei, denke ich mal, wenn wir dann dem Kapitel anschauen, also die Idee einer Pauschalzahlung vielleicht eine der besten ist. Aber auch die Google-Leute interessieren sich daran, zum Beispiel zu erkennen, ob Inhalte urheberrechtlich geschützt sind. Und da sind wir wieder ganz nah an der Technik. Was ist da technisch tatsächlich möglich? Na gut, und dass der Spiegel eben das Ganze immer in Frage stellt, muss man jetzt vielleicht nicht im Detail diskutieren. Was lustig ist, ist, dass YouTube eben doch aktuell ist. Am 11.10.2009 gab es nämlich eine Pressemeldung, die genau 3 Jahre nach dem Kauf von YouTube durch Google lanciert wurde. Damals war die Pressemeldung auch der 11.10. Und sie sagen, sie haben jetzt 1 Milliarde Videoabrufe pro Tag erreicht. Das muss man sich schon mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Und 65.000 Clips Upload. Ich habe im Vergleich die Zahl von 2006. Das waren auch schon eine ganze Menge. Ja? Da waren es 100 Millionen Videos pro Tag. Und Entschuldigung, die Uploads, 65.000, waren schon 2006 so. Die Upload-Zahl von heute habe ich leider nicht gefunden. Könnte vielleicht 650.000 sein, weil nämlich das so ungefähr in den 3 Jahren um Faktor 10 gestiegen ist. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so dramatisch, aber wenn Sie sich das überlegen, was das für die Rechnerinfrastruktur heißt, was das für das Netz bedeutet und dass das Tempo mit Sicherheit so weitergehen wird, stellt sich da eine gravierende Frage für uns, die wir ja am Rand zwischen Technik und diesen Anwendungen stehen, nämlich das, was die Techniker so gern Skalierbarkeit nennen. Also wie weit ist sowas denn tatsächlich skalierbar? Kann ich denn jetzt auch 10 Milliarden, 100 Milliarden Videoaufrufe pro Tag wirklich verkraften, was ja vermutlich in 6 oder 9 Jahren auf uns zukommen wird. Was jetzt vielleicht die 1,65 Milliarden Investitionen möglicherweise gerechtfertigt, ist eben der Markennamen. Das 2006 war es so, dass YouTube vielleicht nur für Internetfreaks irgendwas Bekanntes war und jetzt ist es eigentlich Bestandteil der Kultur geworden, zum gewissen Grad, zumindest der Jugendkultur. Und findet ganz interessante Einsätze in ganz anderen Bereichen, dass durchaus Kulturgüter erhalten werden, dass Leute gibt, die alte Zeichentrickfilme oder sowas restaurieren und in YouTube einstellen und sie damit einerseits erhalten wollen und auch einem breiteren Publikum bekannt machen wollen. Also da gibt es sehr viel, also gerade so im historischen Bereich, beim Material auf die Art sozusagen ja in den kulturellen Raum wiederkommt, das sonst irgendwo einfach vielleicht kaputt gehen würde oder zumindest nicht erreichbar wäre. Also es hat sich dramatisch verändert. Ja, das war aber jetzt sozusagen bloß Google und YouTube in 3 Jahren. Was hat sich da verändert? Was passiert denn jetzt? Es ist nicht nur so, dass man damit rechnen muss, dass das jetzt wieder ein bisschen mehr wird in den nächsten 3 Jahren, sondern man muss davon ausgehen, dass gleichzeitig in anderen Bereichen das expandiert. Also was vollkommen klar ist, dass wir eine Bewegung hin zum High-Definition-Video haben. Das heißt, es ist gar nicht mehr teuer, eine Kamera zu kaufen, die 720p-Qualität aufnimmt und damit natürlich wesentlich höhere Bandbreiten auch in dem Video erzeugt. Und derzeit ist es so, dass verschiedene andere Portale auch versuchen, so ein bisschen sich zu platzieren als HD-Portale. YouTube macht es natürlich selber auch. Aber hier stehen mal eine Reihe von anderen Portalen, die sich eben in dem Bereich auch tummeln und versuchen, so ein bisschen was von dem Kuchen abzukriegen, den YouTube hat. Was Sie daran sehen, es ist also auch für die, die BWL machen, also ein sehr spannender Bereich, wo eben auch mit Markt- und Geschäftsmodellen im Zusammenspiel mit der Technik einiges passiert. Was dieses Kapitel mit Fernsehen und Radio so ein bisschen begründet, ist hier schon wieder klar zu sehen. Wenn wir diese ganzen Clips da bei YouTube anschauen, dann ist es momentan so, dass die meisten Leute die noch am Rechner anschauen. Trotzdem haben die meisten Leute trotzdem irgendwie einen riesengroßen Bildschirm im Wohnzimmer stehen. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Je mehr der TV-Konsum sozusagen oder der Videokonsum sich auf solche Medien verlagert wie YouTube, umso mehr stellt sich natürlich die Frage, warum habe ich das denn nicht auf meinem Fernseher? Da gibt es durchaus erste Lösungen und YouTube arbeitet auch dran. Es gibt zum Beispiel dieses YouTube XL, was so ein Versuch ist, YouTube für ein ganz normales Fernsehgerät bedienbar zu machen. Dass ich also eine quasi YouTube-Fernbedienung habe, mit der ich dort dann mit großen Menüs mich da durcharbeiten kann. Das ist also jetzt bloß ein Beispiel, wohin das vielleicht gehen könnte, die Reise. Und Sie sehen bei allen diesen Dingen, das sind natürlich alles immer Versuche und man weiß nicht recht, was sich dann wirklich durchsetzen wird. Ja, und auch 3D-Video, das kennen Sie ja vom Kino, dass Hollywood immer mehr versucht, jetzt 3D als Technologie sozusagen oder als zusätzliches Feature von Filmen zu verkaufen. Und wenn Sie mal wirklich danach schauen, was bei YouTube an 3D da ist, dann gibt es durchaus schon einiges, was also wirklich so funktioniert, dass man dann eben eine entsprechende Brille dafür aufsetzen muss. Ohne Brille schaut das ein bisschen doof aus. Sie sehen aber, da gibt es sogar für die verschiedensten Typen von Brillen, die es gibt, kann man hier den Inhalt sozusagen entsprechend darstellen lassen. Ist auch so eine Sache, wo man nicht genau weiß, was denn alles auf uns zukommt, aber waren jetzt nur 2, 3 Beispiele, um zu belegen, nicht nur diese quantitative Steigerung wird passieren, sondern es wird auch eine qualitative Steigerung in den nächsten Jahren passieren. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Dinge geben, die wir uns jetzt gar nicht richtig vorstellen können. Und dementsprechend ist es halt ganz wichtig, die Grundlagen sich anzuschauen und das ist ein riesiger Markt. Ja, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht von den ganz aktuellen thematischen Sachen, dass das ein heißes Thema ist, denke ich, ist damit klar, sondern mehr versucht zu verstehen, was ist die Systematik im Sinn von einem Wissenschaftler, dann kann man auch mal schauen, wo gibt es denn Gliederungen, wo man so ein bisschen verstehen kann, was denn da alles so passiert. Und ich habe da mal ein bisschen gesucht und ein Begriff, der wirklich sich durch die Thematik durchzieht und der auch für die Vorlesung eine Rolle spielt, ist der des Dienstes, Service. Das ist so eine generelle Entwicklung. Also wer so ein bisschen vielleicht mit aktuellen Entwicklungen der Softwaretechnik sich befasst, wird das auch mitbekommen haben, dass dort zum Beispiel Service-Oriented Architecture, Service-Oriented Computing und solche Begriffe eine Rolle spielen. Und man sich eigentlich immer stärker vorstellt, ein komplexes Angebot, sei es jetzt ein Informationssystem oder sei es eben auch ein Multimedia-Dienst, setzt sich aus einzelnen Komponenten zusammen, die miteinander verbunden werden. Und eine ganze Zeit lang hat man irgendwie gesagt, das ist komponentenbasierte Softwareentwicklung. Man nimmt die Komponenten als irgendwelche Softwareeinheiten, verdrahtet die miteinander. Jetzt haben wir aber die Situation, dass diese Komponenten durchaus irgendwo im Netz liegen können. Wir gar keine große Vorstellung davon haben, wo die eigentlich sind, aber wir haben eine Schnittstelle dorthin. Und das ist dann ein elementarer Service. Und diese Dienste zusammenzubinden zu immer komplexeren Diensten bis hin zu einem User Interface, das dann letztlich das Ganze bedienbar macht, das ist der Begriff des Service, den wir haben. Das heißt, wir wollen Services haben, aber in unserem Fall netzbezogene. Das heißt, es muss immer ein Telekommunikationsdienst dahinter sein. Wir brauchen Kommunikation über physikalisch getrennte Situationen. Ja, also wenn Sie jetzt mal schauen, was die ITU-T zum Beispiel schreibt, F700-Standard, da kommen schon eine ganze Reihe von interessanten Stichworten rein, die man überlegen muss, nämlich zum Beispiel, dass wir erstens die Medien synchronisiert abspielen, dass wir mehrere Parteien drin haben, also nicht bloß irgendwie einen Server und einen Client, sondern vielleicht viele Clients, die miteinander kommunizieren, dass es vielleicht verschiedene Verbindungen gibt, dass zum Beispiel die Clients mit einem Server verbunden sind, aber auch untereinander verbunden sind, zum Beispiel in einer Konferenz, dass zwei Clients direkt miteinander chatten wollen, während eine öffentliche Konferenz passiert und haben sozusagen einen privaten Kanal, einen öffentlichen Kanal. Und natürlich muss so ein Multimedia-Dienst erlauben, alles das zusammenzubündeln und Ressourcen und Benutzer hinzuzufügen. Und die Telekommunikationsleute benutzen dafür den Begriff der Session, also eine Sitzung. Und diese Sitzungen für solche Dienste, die spielen auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, wie man die organisiert. Ja, da gibt es ein paar Begriffe, die man vielleicht einfach mal gehört haben muss. Also auf Englisch insbesondere Party, auf Deutsch kann man schon auch Partei sagen, weil das nicht ganz so eingeführt ist. Das ist eigentlich eine Abstraktion zwischen Menschen oder über Menschen und Organisationen hinweg. Also es ist ja oft so, dass die Kommunikation stattfindet zwischen wirklich Menschen, die eben auf der Couch sitzen oder in einem Büro sitzen und dann irgendeinem doch anonymen Ding wie zum Beispiel YouTube oder wie eine Firma, die eben Inhalte anbietet. Und insofern sind es verschiedene Parteien, die beteiligt sind. Die meisten davon tatsächlich letztlich Menschen, für die wird das Ganze natürlich gemacht. Dann gibt es Organisationen, die eben solche Services, solche Dienste anbieten. Die heißen Dienstanbieter oder Service Provider. Und dann gibt es Endsysteme, natürlich Endgeräte auf Deutsch. Endsystem sagt man auf Englisch. Das sind wirklich die Kisten sozusagen, die am Rand des Netzes sitzen und die ich brauche, um letztlich die Dienste zu benutzen. Wird oft auch als ein Terminal bezeichnet. Und wenn Sie in die Telekommunikationswelt schauen, dann gibt es da oft ein Wort, das ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass man das weiß, was das heißt, nämlich CPE. Wenn man es nicht weiß, das heißt Customer Premises Equipment. Das heißt, das sind genau die Kisten, die außerhalb des Netzes in dem Bereich des Kunden, also auf dem Gelände der Firma oder eben in der privaten Wohnung stehen, und eben zum Beispiel eine Set-Top-Box sein kann oder ein PC oder auch ein Mobiltelefon. Ein Server ist das Gegenstück, das sind die wirklich physikalischen Geräte, Endsysteme, gehören also auch zu den Endgeräten, die eben von den Dienstanbietern betrieben werden. Also insofern muss man so ein bisschen von der Terminologie aufpassen, die werde ich auch benutzen, die Terminologie. Es gibt also den Begriff Endgerät, was sowohl die Geräte, die Server anbietet, die vom Dienstanbieter betrieben werden, als auch die Terminals, die der Benutzer wirklich hat. Content, Inhalt ist was ganz Wichtiges und der Begriff Content hat sich so stark eingebürgert, dass er auch im Deutschen eigentlich inzwischen in der spezifischen Bedeutung verwendet wird. Das ist Information, die natürlich irgendwelche der Kommunikationsparteien interessiert. Wir reden, nachdem wir Multimedia-Dienste haben, natürlich von audiovisuellem Content, audiovisuelle Information, digital. Und dieser Content hat natürlich in der Regel ganz automatisch Urheberrechtskonnotationen. Also es ist immer irgendeine Urheberrechtsannahme dabei. Es ist sogar ziemlich aufwendig, wenn wir uns auch noch anschauen, Inhalt wirklich sozusagen frei von Copyright-Einschränkungen zu machen. Ja, Beispiele für Content ist klar, das ist natürlich zum Beispiel ein Musikstück. Wobei man da schon merkt, dass das schon kompliziert ist, wenn man da genau hinschaut, wenn man an die Rechte denkt. Beim Musikstück gibt es ja dann Rechte des Interpreten, des Komponisten, des Vertreibers. Also da gibt's schon, ist es auch schon relativ kompliziert. Und es gibt auch andere Dinge, die man vielleicht nicht so im ersten Moment als Content anschaut, nämlich Live-Quellen. Also zum Beispiel der Strom, der aus einer Webcam, die irgendwo installiert ist, kommt, ist natürlich auch Content, der produziert wird. Wenn man Kameras nimmt, die ein Sportereignis aufzeichnen, dann wird es wieder klarer und deutlicher. Der Content Provider ist der Inhalteanbieter, das sind also Organisationen, die nun das wirklich bereitstellen und die müssen Content Management Systeme bereitstellen. weil die diesen Inhalt natürlich irgendwie abspeichern und organisieren müssen. Also das wären jetzt typischerweise ARD, ZDF, aber auch YouTube natürlich. Aber die klassischen, wieder dpa oder die großen Filmvertriebskanäle, das wären alles Content Provider. So ein bisschen ein technischer Begriff noch. Also ich habe so ein Sammelsurium von Begriffen jetzt in dem Abschnitt. Das ist vielleicht jetzt mal ein bisschen trocken, aber danach wird es wieder auch ein bisschen weniger trocken. Eine Sache, die man sich gut überlegen muss und die immer wieder auftaucht, ist, wer kommuniziert eigentlich mit wem in so einer Kommunikationssitzung? Also wir wissen jetzt, es gibt Endgeräte, die miteinander kommunizieren. Manche sind Server, manche sind Terminals für Benutzer. Und dort gibt es die ganz einfache Situation, dass wir einen Sender haben und einen Empfänger. Das nennt sich Unicast. Und die häufigste Situation heutzutage, wenn Sie zum Beispiel bei YouTube ein Video abrufen, dann ist das wirklich Unicast. Das heißt, von einem Server, der in das Content Distribution Network von YouTube eingebunden ist, von dem wird ein Strom an Daten direkt an Ihr Endgerät geroutet. Einfach eine große Menge von IP-Paketen, die richtige Adresse haben, dass sie bei Ihnen rauskommen. Das ist natürlich grundsätzlich ein bisschen verschwenderisch, wenn man sich vorstellt, dass es bestimmte Dinge gibt, wie zum Beispiel die Tagesschau um 20 Uhr, die irgendwie mehrere Leute gleichzeitig interessieren. Deswegen gibt es einen zweiten Begriff, der in der Netztechnik eine Rolle spielt. Das ist das sogenannte Multicast. Das heißt, ich habe einen Sender und mehrere Empfänger, die sich gleichzeitig den gleichen Strom sozusagen anschauen. Das bedeutet natürlich, dass das Netz viel mehr tun muss, weil ich muss sozusagen verwalten, wer für welchen Strom abonniert ist. Da muss also quasi eine Zwischenadresse geben, an die der Multicast-Stream geht, und die Empfänger müssen sich dann für diese Multicast-Adresse registrieren, und das Netz muss dafür sorgen, dass das genau an die Empfänger weiterverteilt wird, die für diesen Multicast-Stream registriert sind. Das ist technisch eine sehr spannende und aufwendige Geschichte und genau deswegen auch noch nicht so massiv im Einsatz. Es ist eine der spannenden Fragen jetzt am Grenzgebiet zwischen Multimedia-Anwendungen und der Technik hin, der Netztechnologie, welche Lösungen sich möglicherweise dann doch durchsetzen, die Multicast in einer bestimmten Art und Weise realisieren. Das kann man auf ganz verschiedenen Protokollebenen realisieren, von ganz unten, es gibt IP-Multicast, bis eher in einem Anwendungsbereich. Das muss man sehen, wie das tatsächlich funktioniert. Und der dritte Begriff, den es da gibt, der sozusagen das Extrem ist, ist Broadcast. Broadcast haben wir zum Beispiel dauernd bei nicht-digitalen Medien oder auch bei, es gibt auch digitale Broadcast-Medien. Radio zum Beispiel ist ein analoges Broadcast-Medium. Das terrestrische Fernsehen ist ein digitales Broadcast-Medium. Das Entscheidende ist, dem Sender ist es völlig egal, wie viele Konsumenten dabei sind, der strahlt sozusagen in die Welt raus und die Empfänger stellen quasi nur auf den richtigen Kanal ein und kriegen dann diese Information. Das Ganze hat wieder mit der Skalierbarkeit zu tun, was wir hier anschauen. Das da oben ist am schlechtesten skalierbar, Unicast. Multicast ist ein Versuch, skalierbar zu bleiben und trotzdem eben wirklich viele Empfänger für den gleichen Inhalt ökonomisch zu befriedigen. Und Broadcast ist mit Sicherheit skalierbar, hat aber eine Reihe von weiteren Problemen. Also zum Beispiel ist es oft sehr schwierig, dort einen Rückkanal zwischen Empfänger und Sender wirklich zu realisieren. Ja, noch was, was wir jetzt dann gleich im Einzelbeispiel auch nochmal anschauen werden. Wenn man in die ITOT reinschaut, in die Dokumente, dann findet man auch eine Empfehlung, was sie mal gesagt haben, was sind die Service-Aspekte von, und jetzt kommt das Interessantes, von Breitband-ISDN. Das ist jetzt wieder was, das wahrscheinlich keiner mehr kennt. Das gab es in den 90er Jahren, es gab es nicht wirklich, aber das war um die Zeit rum, als die Monopole gerade kurz davor waren zu verfallen im Telekommunikationsbereich. Da ist ja mit großem Aufwand das ISDN eingeführt worden. Viele haben vielleicht auch einen ISDN-Anschluss. Warum man den braucht, weiß eigentlich keiner so wirklich. Das hat keine besondere zusätzliche Funktionalität. Aber die Idee war damals gewesen, das ist eine spezielle Netztechnologie, die eben Services integriert. Integrated Services Digital Network. Das heißt, das war ein Versuch, verschiedene Dienste, so wie wir es jetzt auch besprochen haben, auf einer Netzbasis zu integrieren, allerdings nicht auf einer IP-Netzbasis, sondern auf einer anderen Netzbasis. Was sich dann nicht wirklich durchgesetzt hat, was wir heutzutage haben, ist, dass wir über dem ISDN dann doch immer wieder das IP-Protokoll fahren. Ja, und die Telekommunikationsbetreiber hatten einen großen Plan, eine neue Generation von dem ISDN rauszubringen, ein Breitband-ISDN, das technisch auf ATM basieren sollte. Und das wäre sozusagen ein Multimedia-Netz gewesen, ein Multimedia-geeignetes Netz, das flächendeckend eingeführt werden sollte und mit Sicherheit viele der Dinge, die heute das Internet leistet, wesentlich effektiver leisten hätte können. Vermutlich aber, weil es die Monopolstruktur war, eben auch ganz furchtbar viel teurer gewesen wäre. Und das ist durch die Ablösung der Monopole dann mehr oder minder untergegangen, der Plan. Aber damals haben natürlich die Leute zusammengesessen und haben sich überlegt, was sind denn die Dienste, die wir auf einem richtig breitbandigen, integrierten Servicenetz so alles haben. Ja, und da gibt es interaktive Dienste und Verteildienste. Und das ist schon mal eine sehr sinnvolle Klassifikation. Und bei den interaktiven Diensten gibt es welche, die conversational sind, die Messaging sind oder Retrieval. Ich sage jetzt gar nicht so viel dazu, weil ich jeweils noch eine Folie dazu habe. Bei den Verteildiensten muss man auch über Presentation Control, also über die Steuerung der Präsentation nachdenken, ob die individuell ist oder nicht. Da schauen wir uns die erste Unterscheidung an, Conversational Messaging und Retrieval. Das sind nämlich Unterscheidungen, die, obwohl es Breitband-ISDN nicht mehr gibt, aber trotzdem irgendwie noch guten Sinn machen. Also, das sind Multimedia-Informationen, die synchron sozusagen ausgetauscht werden in dem Sinn, was also die Synchronizität von Empfang und Senden betrifft. Das heißt, ich habe einen Empfang und darauf folgend, damit koordiniert eine Sendung und mit der Sendung koordiniert kriege ich wieder einen anderen Empfang. Das heißt, ich habe eine Konversation. Ich schicke was wohin und kriege was wieder zurück in so einem Wechselspiel, wobei das durchaus auch gleichzeitig natürlich zum Teil überlappen kann. Da haben wir also als Quelle in der Regel ein Terminal. Und das ist von der Architektur her eine Frage, ob wir dann irgendwelche Server in der Mitte noch haben oder ob die Terminals direkt miteinander kommunizieren und bloß das Netz dazwischen ist. Das sind also typische Conversational Services. Ein klassisches Beispiel dafür aus unserer heutigen Erfahrung wäre zum Beispiel Skype. Messaging Services sind asynchrone Austauschdienste für Informationen. Das heißt, ich schicke irgendwas und warte eigentlich nicht oder erwarte nicht, dass in kurzer Zeit darauf eine Antwort kommt. Irgendwann kommt vielleicht eine, aber es ist zeitlich zunächst mal entkoppelt. Ich kann auch einfach nur schicken und gar keine Antwort erwarten. Kommt auch vom Terminal und ich brauche auf jeden Fall irgendwelche Server, die die Nachrichten dazwischen speichern. Ein klassisches Beispiel für einen digitalen Multimedia-Dienst, der nun Messaging betreibt, ist SMS. Oder MMS, wenn Sie Multimedia haben wollen. MMS wäre so eine Geschichte, die wirklich, heißt ja auch Multimedia Messaging Service, denke ich, die Abkürzung, die genau das realisiert. Die übrigens auch aus dem Telekommunikationsbereich kommt und deswegen wahrscheinlich auch genau diese Terminologie benutzt. Ja, und das letzte ist Retrieval Service. Das heißt, wir haben Informationen, wie bei YouTube zum Beispiel, die auf Servern bereitsteht und eben runtergeladen oder in Streams in kleinen Stücken zum Client übertragen wird. Dort spielen in der Regel noch Content Provider zusätzlich eine Rolle, während bei den Conversational und Messaging Services wirklich der Content eigentlich von den Endgeräten direkt kommt, meistens eben Kamerabild oder sowas ist. Es ist hier so, dass sehr häufig eben zum Beispiel eine Produktionsfirma oder ein Musiker oder sowas beteiligt ist und wir haben in der Regel so eine Sternkonfiguration. Was es damals noch nicht so richtig gab, woran die nicht gedacht haben, ist die Möglichkeit, dass so Retrieval Services auch zwei Wege Charakter bekommen können, dass also durchaus auf dem Stern sozusagen Informationen von den Rändern zu der Zentrale kommt und oder auch generell sozusagen ein großer Pool an Informationen bereitgestellt wird. Also diese Sharing-Architekturen, Peer-to-Peer-Architekturen werden wir auch so ein bisschen im Laufe der Vorlesung mal kurz ansprechen. Was in dem Bereich natürlich eine wichtige Rolle spielt, wenn wir jetzt schon im Telekommunikationsbereich sind, was ich vorher schon angedeutet habe, ist bei allen diesen Multimedia-Diensten, die nun, ob es jetzt Conversational Messaging oder Retrieval ist, dass sie natürlich eine gewisse Qualität erwarten. Sie wollen, man weiß, dass das heutzutage im Internet meistens nicht so ist, dass das ruckelfrei läuft, dass sie nicht zwischendurch mal eine Pause haben, wo sie warten müssen, bis irgendwas nachgeladen wird. Sie wollen auch, dass sie einstellen können, ist das Bild groß oder klein. Und das heißt natürlich, dass dieser Anwendungsdienst, ich will hier ein großes Bild und von einem Film, den gleichzeitig tausende andere Leute anschauen wollen, runter auf die Fähigkeiten des Netzes eigentlich eine sehr enge Beziehung bestehen müsste. Das Netz müsste eigentlich daraufhin optimiert sein, die richtige Bandbreite bereitzustellen für Ströme, die eine bestimmte Priorität haben, eben entsprechend eine bestimmte Zeitanforderung haben, auch entsprechend niedrige Delays sicherzustellen, dass die mit einer gewissen Priorität auch durch die Puffer, durch die Router durchkommen. Man müsste eine Schwankungsbreite für die Verzögerungen festlegen, das, was man Jitter nennt, um sicherzustellen, dass man mit der richtigen Pufferung im Endgerät dann auch auskommt, dass der Puffer nicht wirklich leer läuft, sondern dass man das vorher ausrechnen kann, wie groß muss mein Puffer sein, um die zu erwartenden Schwankungen zu berücksichtigen. Ja, und dieses ganze komplexe Gebiet nennt sich Quality of Service, also Dienstgütequalität oder Dienstgüte einfach. Und das ist, wie gesagt, für alle diese drei Dienste relevant. Und das ist ein ganz schwieriges Thema eigentlich. Also wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, Sie haben einen Live-Dienst, Kameras, wo Sie irgendwas überwachen wollen und das läuft da drüber, dann wollen Sie natürlich wirklich minimale Latenz und vielleicht sind Sie auch damit zufrieden, dass zunächst mal das Bild eine ganz relativ schlechte Auflösung hat und dass Sie dann auf Bedarf sozusagen reinzoomen können. Wenn Sie von sozusagen von Kameras Inhalt übertragen, der zeitlich jetzt nicht so furchtbar wichtig ist, sozusagen furchtbar aktuell sein muss, denken wir an eine Webcam, wo man im Wesentlichen schaut, wie ist denn das Wetter dort und so. Dort haben wir also logischerweise fürs Netz ganz andere Anforderungen. Das kann ruhig eine gewisse Latenz haben, aber es muss natürlich auch zuverlässig übertragen werden. Und das kann man natürlich im Endgerät durch Pufferung ausgleichen. Das heißt, wenn Sie jetzt an Retrieval Services denken zum Beispiel, da ist es normalerweise kein so großes Problem. Da leben wir auch damit, dass es zunächst mal dauert. Sie kennen ja so ein Rad, das da läuft, Loading, und dann irgendwann mal geht es los. Das vertragen Benutzer zu einem gewissen Grad ohne weiteres, wenn es danach glatt durchläuft. Das heißt, das ist also eine komplett andere Klasse von Anforderungen ans Netz. Da kann man also durchaus mehr Latenz berücksichtigen. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine Geschichte, wo das Netz vielleicht beliebig optimieren kann, sozusagen das auch als Hintergrundverkehr benutzen kann, wo es letztlich darum geht, dass die Quelle komplett runtergeladen wird und dann erst angeschaut. Damit hat man keine Probleme bezüglich Latenz im Endgerät. Man hat natürlich eine große zeitliche Verzögerung, aber auch da gibt es Dienste, die ohne weiteres funktionieren, wenn Sie an Apple TV zum Beispiel denken, die einfach über Nacht die Dienste runterladen, die man braucht, also die Daten runterladen, die man braucht, und die sind dann lokal gespeichert. Und dann kann ich sie anschauen. Und Sie sehen schon, das hat natürlich fürs Netz wieder ganz andere Rahmenbedingungen. Da muss man jetzt nicht über Latenz mehr nachdenken, sondern das kann man genau dann übertragen, wenn auf dem Netz eben Kapazitäten frei sind. Und da denken natürlich die Netztechnologie-Leute heftig drüber nach. Wie kann ich Quality of Service optimal im Netz unterstützen? Ja, also das war jetzt sozusagen mehr eine Randbemerkung oder Anmerkung noch zu der linken Spalte von der Klassifikation von Multimedia-Diensten. Ich schaue gerade, wo wir die Pause machen. Also diese Unterscheidung, die rechte Klasse, die mache ich jetzt noch mal schnell durch. Nämlich auf der rechten Spalte stand ja noch, dass es bei Verteildiensten eben Interaktivitätsgrade sozusagen gibt. Ja, das Einfachste ist natürlich nicht interaktiv, da braucht man nicht viel sagen. Das ist also eigentlich der Ersatz von einem normalen Broadcast-Medium. Wobei es da aber durchaus die Möglichkeit gibt, dass, obwohl das von der Technologie her eigentlich Broadcast ist, dass es eine gewisse Kontrolle des Benutzers über die Wiedergabe gibt. Das hat jetzt auch wieder mit der Skalierbarkeit zu tun. Wenn Sie daran denken, individuelle Videoströme zum Benutzer zu schicken, das ist natürlich ein Skalierbarkeitsproblem. Wenn Sie jetzt die aktuellsten Kinofilme übers Netz oder die nicht mehr ganz aktuell sind, die gerade auf DVD rauskommen, diese Filme übers Netz verteilen wollen, dann würden sie da auf keinen Fall hinkommen von der Skalierung. Also muss man auf irgendwelche Broadcast- oder Multicast-Lösungen gehen. Man will aber trotzdem Individualität haben und da gibt es Techniken wie zum Beispiel das sogenannte Near Video on Demand, wo ich die gleiche Sendung im Broadcast immer wieder ausstrahle, um sagen wir 10 Minuten oder eine halbe Stunde zeitlich versetzt. Das heißt, ich kann als Benutzer eben mir im Prinzip raussuchen in einem Halbstundenraster, wann die ganze Sache anfängt und das dafür abonnieren, mich dort einklinken. Das ist kein Gedankenspiel, sondern das gibt es als kommerziellen Anbieter, zum Beispiel Sky Select ist jetzt in Deutschland, also das, was als Premiere geworden ist, ist ein Dienst, der wirklich ganz konkret Near Video on Demand anbietet. Also das ist jetzt, habe ich von Sky.de gerade gezogen, Sky Select auf dem Humax-Tuner da, Da haben Sie hier zum Beispiel die Startzeiten, heißt irgendwie Zeitauswahl, die Startzeiten für einen Film, irgendwie 10.30 Uhr, 11 Uhr, 12.15 Uhr, müssen Sie sich entscheiden, welche Sie nehmen davon. Damit haben Sie schon viel mehr Individualität als beim klassischen Fernsehprogramm, aber natürlich nicht die komplette, sondern es startet nicht dann, wann Sie es haben wollen. Das Ganze wird aber noch ein bisschen vereinfacht dadurch, dass Sie auch noch Time-Shifted Recording haben, das heißt, Sie nehmen halt das, was irgendwie für Sie passt und können das ja anhalten, dann so lange, bis Sie Zeit haben und die Zwischenzeit wird auf Ihrem Rechner, auf Ihrem Endgerät gespeichert. Das heißt, also interaktive Presentation Control schließt sich nicht aus mit Broadcast und Multicast und da sind Sie also mitten in diesen Skalierbarkeitsüberlegungen drin. Okay, jetzt kommt eigentlich ein anderer Bereich, Netzklassen und Endsysteme, noch ein bisschen Geschichte. Vielleicht, nachdem ich jetzt schon so viel geredet habe und ich versprochen habe, dass wir eine Stunde ungefähr für die erste Einheit machen, wäre es vielleicht ein ganz guter Moment, an der Stelle die Pause zu machen. Es ist jetzt, welche Uhr stimmt? Die Uhr stimmt da oben, 17 nach. Also wenn wir uns genau in 10 Minuten wieder hier treffen, also ich werde versuchen, wirklich um 27 nach dann auch wieder weiterzumachen. Also bis gleich. Ja, ich habe versprochen, dass ich pünktlich weitermache. Das tue ich hiermit auch. Die nächsten Folien kann man vielleicht ein bisschen schneller auch machen. Aber einfach von der Idee her sollte man das nochmal sich bewusst machen. Es gibt grundsätzlich bei Netzen natürlich zwei verschiedene Arten von Netzen. Ich habe vorher schon recht ausführlich dieses Breitband-ISDN angesprochen. Und da gibt es natürlich eine Reihe von anderen Netztechnologien auch, die traditionell eingeführt sind. Also das gute alte Telefonnetz, das ISDN. Zum Beispiel das X25 war lang eines der wichtigsten Netze überhaupt fürs Internet, also die Datenkommunikationsnetz, ein öffentliches. Und die synchrone digitale Hierarchie ist ein hochleistungsfähiges Übertragungsverfahren für digitale Daten. Und diese Netze, die nutzen sie letztlich alle immer, das wissen sie bloß nicht. Also sie haben jede Menge SDH-Strecken, die sie nutzen, weil die von großen Telekommunikationsunternehmen betrieben und bereitgestellt werden und dann eben zum Beispiel zur Verbindung zwischen wichtigen Core-Routern im Internet benutzt werden. Das ist aber dann eben kein Single-Technologie-Netz mehr. Also ein Single-Technologie-Netz oder Einzeltechnologienetz würde heißen, wir haben genau eine solche Technologie und genau die benutzen wir, um alle Dienste abzudecken. Ein Klassiker dafür war eben das ISDN, was der Name eben schon sagt, wenn man eigentlich direkt über das ISDN auch die Möglichkeit haben sollte, digitale Daten abzurufen, Konversationsdienste sowieso natürlich zu betreiben, aber auch Multiparty- und Videokonversationsdienste. Was man heute schon noch merkt, also die Videocodecs, mit denen wir zu tun haben, davon sind einige, also gerade diese H264-Familie, aus dem ISDN-Kontext entstanden. Aber so als reines Einzeltechnologienetz ist es ein bisschen am Abkommen. Was wir normalerweise haben heutzutage sind Internetze, die sozusagen Overlay über verschiedene andere Netztechnologien haben. Und wenn Sie jetzt eben normalerweise von zu Hause hier irgendwie die Uni irgendwie anwählen, dann haben Sie da eine ganze Vielzahl von verschiedenen Strecken, von der DSL-Strecke am Anfang über irgendwelche SDH-Verbindungen zum Beispiel, die jetzt bei der Telekom oder so sind, über das Wissenschaftsnetz, über das die Universitäten zusammengebunden sind, die wieder eigene Technologien benutzen. Und sie haben verschiedene Technologien, die durch dieses IP-Protokoll sozusagen überbrückt werden. Wenn man Netze klassifizieren will, da gibt es erstaunlich viele zueinander orthogonale. Ne? Also wenn man zumindest das Festnetz und das drahtlose Netz, das ist das Endgerät beweglich. Dann gibt es die Frage, wie groß ist der Radius von dem Netz? Ist es ein Personal Area Network, also typisch dafür wäre zum Beispiel Bluetooth oder Zigbee, oder ein Local Area Network, typisch dafür wäre Ethernet, oder ein Metropolitan Area Network, davon gibt es nicht ganz so viele Beispiele. Es gibt Varianten von Ethernet, die über zig Kilometer gehen, oder ein Wide Area Network, dafür wären ein Beispiel natürlich die klassischen Telekommunikationsnetze, wie zum Beispiel das Telefonnetz. Und dann gibt es Dienste, die spezifisch für eine bestimmte Art der Kommunikation sind. Das Telefonnetz vorwiegend für Sprachkommunikation. Es gibt Netze, die rein für die Datenkommunikation ausgelegt sind, wie es X25 war und eben diese Multidienstnetze, wie es ISDN. Dann kann man noch nach dem Betreiber unterscheiden, ist es ein privates oder ein öffentliches Netz. Inzwischen ist es manchmal auch so eine Mischung, dass es öffentliche Angebote sind, die natürlich von privaten Firmen betrieben werden. Aber trotzdem ist es ein großer Unterschied, also zu einem wirklich privaten Netz im Sinn von einem Firmennetz. Oder jetzt hier, wenn Sie zum Beispiel mit dem LRZ zu tun haben, das würde man jetzt im Sinn der Telekommunikationsnetze eher als ein privates Netz ansehen, das nun wirklich für einen bestimmten eingeschränkten Benutzerkreis da ist und nicht wirklich öffentlich zugänglich ist. Ja, wenn Sie an die Endgeräte schauen, bloß um mal die Bandbreite anzuschauen, was wir da alles an Geräten haben, die wir letztlich betrachten bei Multimedia-Diensten übers Netz, dann ist natürlich der PC, aber auch ganz kleine Geräte, PDAs, und jede Menge Spezialendgeräte, die letztlich, wenn Sie sich anschauen, auf was alles digitale Medien wiedergegeben werden oder zum Teil auch erzeugt werden, dann sind das ganz schön viele, also mobile Telefone natürlich. Die Telefone, wie sie bei uns zum Beispiel überall in den Büros stehen, sind ja auch keine klassischen Telefone in dem Sinn, sondern die hängen quasi an dem Ethernet und kommunizieren über IP. Set-Top-Boxen, die Dinger, die man an Fernseher anschließt und letztlich dann zum Beispiel an das Kabelnetz oder auch DSL mit dem Internet verbunden werden. Die berühmten Spielekonsolen, die ja nun auch zum großen Teil inzwischen Internetzugangmöglichkeiten haben. Die mobilen Musikspieler, denken Sie an sowas wie einen iPod Touch, der auch schon über Hotspots eine Internetverbindung eingehen kann. Denken Sie daran, dass die iPods anfangen, Kameras zu haben. Also da fangen auch die Medien sogar in diese ganz einfachen kleinen Geräte reinzukommen. In Autos haben Sie inzwischen überall in den modernen Autos Displays, die im Prinzip auch Multimedia-Endgeräte sind, wo es auch eine Riesenthematik gibt, die vernünftig zu integrieren mit den Multimedia-Geräten, die ein moderner Benutzer in der Hosentasche hat. Das sind meistens eh schon mindestens zwei irgendwie, sowas wie ein MP3-Player und ein Telefon, vielleicht noch eine Kamera. Wie passt das eigentlich alles zusammen? Und dann natürlich auch diese generelle Tendenz, dass alle Geräte, mit denen wir zu tun haben, auch die spezialisierten Endgeräte, immer stärker IP-fähig werden. Beim Telefon hat man schon gesehen, beim Radio und beim Fernsehen ist es auf dem Weg, dass IP als unterliegende Technologie benutzt wird. Alle diese Geräte können natürlich verwendet werden, wobei jetzt natürlich, ja, und die Smartphones habe ich jetzt vergessen, ist natürlich ein hybrider Kompromiss aus allen diesen Dingen. Wobei man natürlich, wenn man jetzt einen Dienst anschaut, dann kann der natürlich spezifisch sein und sagen, er ist jetzt nur für irgendwelche Set-Top-Boxen nutzbar oder nur mit einem iPod nutzbar oder so. Oder es kann sein, dass man einen Dienst hat, der plattformübergreifend viele dieser Endgeräte ansprechen will. Und dann hat der Techniker schon wieder ein großes Problem. Sie kennen es vielleicht mit den Webseiten, die dann optimiert werden für mobile Endgeräte, dass man sozusagen mehrere Versionen des gleichen Inhalts anbieten muss. Ja, vielleicht ganz kurz über die Geschichte, bevor wir dann, ja, ich habe noch ein paar Folien eigentlich zur Geschichte, bevor ich dann ein bisschen technischeres Thema noch zum Abschluss einsteige. Das geht ganz schön weit zurück, wenn man sich anschaut, was denn Multimedia und Netz eigentlich alles ist. Also das erste, was ich gefunden habe, ist 1964 ein Picturephone auf der Weltausstellung von AT&T, also im Prinzip Videokonferenz. Das ist übrigens eins der absoluten Wunder der Technologiegeschichte, dass es Videotelefone seit, ja, sieht man ja, 1964 gibt, dass das eine marktreife Technologie eigentlich über die ganze Zeit war und dass trotzdem eigentlich kein Mensch Videotelefonie betrieben hat, bis vielleicht jetzt in die allerletzte Zeit, wo es als Aufsatz zu solchen Diensten wie Skype und anderen Kommunikationsdiensten über das Internet dann doch wieder stärker kommt. Also manche Sachen brauchen auch recht lang. Ja, das Internet gibt es seit 1983, wobei das damals kein öffentliches Netz war, sondern ein privates Netz und nur für den wissenschaftlichen Bereich eingesetzt wurde, nur um Universitäten miteinander zu verbinden. Zum Teil auch noch im militärischen Bereich, aber vorwiegend für den Wissenschaftsbereich. ISDN sind wir auch so in der Zeit, das heißt in den 80ern ging das los. Ja, da hat man also ISDN-Standard gehabt, hat angefangen mit Breitband-ISDN. Videokonferenzen gab es zum Beispiel für ISDN-Konferenzen seit 1990. Man muss sagen, damals waren Videokonferenzsysteme aber auch noch so richtig teuer. Man hat also irgendwie ein Konferenzsystem $80,000 hier geschätzt und $100 für pro Stunde sozusagen die Verbindung zu nutzen bei einem großen professionellen Videokonferenzsystem. was man sich heutzutage fast nicht mehr vorstellen kann, das ist ja doch nicht so lange her, 1991 war es erst so, dass das Internet wirklich das Internet wurde, das wir heute kennen, dass es nämlich ein Netz ist, das auch für kommerzielle Dinge genutzt werden kann. Bis dahin war es ein reines Wissenschaftsnetz. Und um die gleiche Zeit rum, und da kommt danach auch eine Folie, das war sozusagen meine erste Begegnung mit Multimedia-Diensten, in den 90er Jahren, man angefangen hat, im Zusammenhang mit dem Breitband-ISDN eben Multimedia-Dienste für Endbenutzer anzubieten oder auszuprobieren und dort natürlich auch das Internet so ein bisschen angefangen hat einzubeziehen. Also Internet heißt für uns ja heute oft gleichzeitig World Wide Web, das gibt es auch erst seit 91. Audiocast, also wirklich Audioübertragung übers Netz, insbesondere mit Multicast-Technologie, das ist dieses sogenannte M-Bone-Netz, das steht für Multicast Backbone im Internet. Das ist also auch schon in den 90er Jahren angefangen und wirklich Multipoint-Videokonferenzen auf Endgeräten, zum Beispiel auf Macintosh CUCME, gibt es auch schon seit Anfang der 90er Jahre. Ja, ich muss nicht alles genau durchgehen, aber man sieht, dass die Wurzeln doch irgendwo so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre liegen für vieles, was wir heute haben. Und wenn Sie jetzt die aktuellen Dinge anschauen, dann wird das zum großen Teil das eigentlich nur Umsetzungen und Anpassungen an die aktuelle Technologie, diese Ideen, die es schon länger gab. Also Internetphone gibt es auch seit 96. Was vielleicht interessant ist, ist das Streaming seit 95. Da war die Firma Real ganz stark involviert. Das ist eine Sache, die massiv alles beeinflusst hat. Diese Sharing-Plattformen gibt es auch seit Ende der 90er Jahre, also 1999, der berühmte Napster-Skandal sozusagen, wo das erste Mal wirklich Musik in vollkommener Umgehung der Urheberrechte getauscht wurde. Und die Konsequenz sozusagen, das kommerziell zu machen, Apple iTunes ist auch erst 8 Jahre alt. Videokonferenzen, AOL, AIM zum Beispiel, Videosupport ist erst 6 Jahre alt. Und Skype gibt es auch erst seit 2004 und YouTube hat man schon gehabt seit 2005. Also man sieht letztlich so eine ganz dramatische Entwicklung eigentlich in den letzten vielleicht weniger als 10 Jahren, in denen viele Dinge, die vorher mal so angedacht wurden, dann plötzlich kommerziell und wirklich auf ganz breiten Maßstab genutzt wurden. Was auch interessant ist, Video on Demand, da habe ich gleich Vergleichsfolien. Also Videos abzurufen nach Bedarf, das findet man hier, wenn man da schaut, so in den 90er Jahren experimentelle Multimedia-Dienste. Und eine Zeit lang ist das sozusagen schlafende Technologie gewesen. Man wusste, dass es das gibt, man hat festgestellt, es ist kommerziell nicht tragbar. Und dann dauert es relativ lang und irgendwann fängt es dann an, sich sozusagen doch durchzusetzen, weil es eben technologisch und kommerziell einfach tragbarer wird, weil die Bandbreite bezahlbar wird zum Beispiel. Und Video on Demand ist eine Geschichte, wo ich jetzt gerade irgendwo im Netz gefunden habe, es sind um die 700 Video on Demand Dienste, die wirklich in Europa da sind. Jetzt die Quelle, die ich da habe, das ist das European Audiovisual Observatory. Und die haben das auch nochmal aufgegliedert. Und da sieht man, dass die Leute, die hauptsächlich solche Multimedia-Dienste betreiben übers Netz, das sind bei Video on Demand natürlich die Fernsehanstalten, aber auch die Telekom-Firmen, also wie solche wie die Deutsche Telekom und British Telekom und Vodafone und ähnliche. Es gibt dann noch die Kabelgesellschaften und das macht miteinander schon mehr als 50% aus. Und der Rest, der zerstreut sich so auf alle möglichen verschiedenen Marktsegmente. Also was man zum Beispiel merkt, ist, dass ja Amazon auf dem Bereich unterwegs ist, mit Musik machen sie schon, bei Video ist das sicher auch abzusehen. Das heißt, es ist auch zu erkennen, dass der Markt bunter wird irgendwie für diese Multimedia-Dienste. Während des Anfangs, in Monopolzeiten, klar war, so ein Einzelnetz, das macht eigentlich die eine Telekom und dieses nationale Telekom-Monopol in Deutschland, vielleicht die Deutsche Telekom, und das Broadcast ist fest in der Hand von ARD und ZDF und vielleicht noch ein paar privaten Anbietern, da geht es so langsam auseinander, dass man eben, dass sich die in den Kuchen teilen müssen, buchstäblich. Jeder von denen ist an diesen Multimedia-Diensten beteiligt und noch viele andere arbeiten da auch mit. Ja, das ist vielleicht jetzt historisch ganz lustig, so als Überblick. Das war also das, der erste Video-on-Demand-Versuch, mit dem ich zu tun hatte. Das haben wir hier in München 1996 gemacht, da war ich noch bei Siemens. Dort haben wir Breitband-ISDN, also ATM, übers Kabelnetz geführt, hatten unglaublich viel Bandbreite zur Verfügung, 155 Megabit, was man heute noch gar nicht hat, und haben darüber in Haushalte eben so einen Video-on-Demand-Dienst wirklich bereitgestellt. Das war technisch damals ohne weiteres möglich. Es war ein zuverlässiger Dienst, der über Monate gelaufen ist. Da konnte man sich also Spielfilme abrufen und konnte eben auch schon, was für 96 denke ich schon ganz beachtlich ist, Informationen aus dem World Wide Web abrufen. Das ist eine drahtlose Tastatur oder die Set-Top-Box. Aber es hat sich herausgestellt, dass das ganze Ding nicht wirklich tragbar ist, was die kommerziellen Kosten betrifft. Also wir haben gefragt, auch eine Umfrage gemacht, was jetzt die Leute bereit wären, dafür zu zahlen, und haben das Ganze mit den Investitionskosten, die notwendig wären, sozusagen gegenübergestellt. Und da war so eine große Lücke, dass das einfach nicht tragbar war. Im Prinzip ist es aber interessanterweise eben schon das, was man eigentlich will, wenn Sie jetzt an YouTube XL oder so denken, genau die Filme eben wirklich auf den Fernseher zu bekommen, nicht bloß auf den PC. Ja, das war also waren die Anfänge. So richtig angefangen dann, dass das breit vermarktet wurde, hat es erst 2004, das heißt, das ist jetzt 8 Jahre später. Damals hat die Online Vision zum Beispiel wirklich einen Video-on-Demand-Dienst bereitgestellt. Wenn man sich das anschaut, ist das immer noch so ein bisschen vielleicht so an der Idee vom Fernsehen angelehnt. War auch kein wirklich großer Erfolg damals, auch durch die Bandbreitenprobleme. Wenn Sie jetzt nach 2009 schauen, was jetzt ist, dann haben Sie plötzlich die Situation, dass Dinge, die unabhängig sich entwickelt haben, nämlich diese ganzen Stores für Musik, dass die ausgebaut werden auf Videoinhalte, also ganz prominent bei iTunes, wenn man das ganz deutlich merkt, aber auch die Telekom spielt da mit und hat analog zu dem Music Load das Video Load. Das heißt, im Prinzip hat man jetzt langsam vergessen sozusagen, dass das Fernsehen ist eigentlich, sondern man hat aus einem anderen Bereich, aus der Musikdistribution gelernt, wie sowas funktionieren kann, und fängt jetzt an, dort wieder mit analogen Angeboten für Videos. Und trotzdem ist die Bandbreite natürlich inzwischen enorm. Also sind auch jede Menge Entwicklungen, von denen man überhaupt nicht weiß, wie sich das dann auf die Dauer darstellen wird. Also diese Mediatheken, die es in letzter Zeit gibt, also das zum Beispiel das ZDF, das hat mich selber überrascht, also einen sehr großen Teil, ARD genauso, einen sehr großen Teil der Veranstaltungen, der Sendungen wirklich zum Download im Netz zur Verfügung stellt, komplett, von vorn bis hinten. Was natürlich jetzt auch den kommerziellen Anbietern zum Teil dann wieder größere Probleme macht. Und da sehen wir schon wieder, dass diese Rechtefrage eben da ganz, ganz elementar dabei ist. Welche Ausstrahlungsrechte haben die tatsächlich? Was dürfen sie ins Internet stellen? Also jetzt irgendeinen Kinofilm dürfen sie da natürlich nicht so ohne weiteres bereitstellen. Und das Ganze läuft parallel zu vielen anderen Versuchen, die immer noch nicht zu vernachlässigen sind. Wenn Sie anschauen, ist in den USA ganz, ganz weit verbreitet, Netflix, und Amazon bietet auch bei uns in Deutschland so einen Dienst an, so einen Abonnementdienst, wo ich mir DVDs per Post schicken kann, lassen kann und irgendwie einen Monatsbeitrag zahle. Da habe ich immerhin eine richtig große Bandbreite, nämlich so eine DVD, die per Post kommt. Das ist, wenn man die Bits pro Sekunde ausrechnet, gar nicht so schlecht. Und die Preise sind doch damit vergleichbar. Das heißt, es ist immer noch ein ausgesprochener Systemstreit, und es ist bei weitem noch nicht so, dass man wirklich weiß, wie das tatsächlich dann letztlich sich auf dem Markt zurechtrütteln wird. Was man an dem Beispiel sehr schön gemerkt hat schon, ist Konvergenz. Konvergenz ist ein Begriff, der vielleicht diesen Einführungsblock so ein bisschen abschließen sollte. Es gibt zwei Arten von Konvergenz. Das eine ist Technologiekonvergenz, Netztechnologiekonvergenz, und das andere ist Dienstekonvergenz. Also bei den Netzen und der Technologie merkt man, dass diese IP-Technologie einfach alle Netztechnologien überbrückt. Also wenn Sie sowas anschauen, dass sie ursprünglich eben sowas hatten wie GPRS oder Edge für GSM-Netze, was ein reiner Datenübertragungsdienst ist, das macht jetzt eigentlich nur noch eigentlich genutzt darüber, dass man drüber IP macht. Und über DSL mache ich das Gleiche. Das heißt, ich habe diese Konvergenz von Netzen, die durch IP verursacht werden. Gleichzeitig habe ich aber auch diese Integration von den Netztechnologien in den Geräten. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Laptop zum Beispiel anschaue, dann hat so ein moderner Laptop wie der hier eine Vielzahl von Medienschnittstellen eigentlich. Ja, der kann zum Beispiel über USB mit einem Musikspieler, mit dem iPod zum Beispiel kommunizieren. Er kann über USB mit einem Speichersystem kommunizieren, dort auf einem Server irgendwas ablegen. Er kann CDs einlegen. Ich kann über Ethernet in meinem Hausnetz was abrufen, das Ganze auch drahtlos. Das heißt, ich habe im Prinzip jetzt mit so einem PC, mit einem Laptop, eine Plattform, die ganz verschiedene Dienstangebote integriert. Also auch eine gewisse Konvergenz, die man bei Betriebssystemen dann auch merkt, bei den Oberflächen, dass ich dann in so einem System wie zum Beispiel iTunes eben Medienquellen ganz verschiedener Natur, die zum Teil irgendwie aus dem Netz geladen werden, zum Teil lokal gespeichert sind, zum Teil noch gar nicht da sind, sondern bloß ein Angebot sind, das ich kaufen kann, die werden alle sozusagen integriert und ich habe so eine Konvergenz verschiedenster Medientypen. Wobei dabei natürlich eine Geschichte ganz dramatisch ist, dass ich plötzlich sozusagen ein Angebot habe. Also ich habe irgendwie die Vorstellung, iTunes ist so ein typisches Beispiel dafür, ich habe die Vorstellung, ich habe meine Musiksammlung, die ist in meinem iTunes. Dummerweise habe ich aber natürlich drei PCs vielleicht, einen PC irgendwo im Keller und einen PC einen Laptop oder so oder einen PC im Wohnzimmer noch und ich habe irgendwie ein iPhone und ein iPod und alle die speichern irgendwie Teile meiner Musiksammlung und durchaus nicht immer konsistent. Das heißt, diese Synchronisationsprobleme, die da entstehen, gibt es natürlich von Apple jede Menge Lösungen dafür, die entstehen eigentlich erst dadurch, dass ich sozusagen eine Differenz habe zwischen dem, was ich wahrnehmen will als Dienst, will ich eigentlich gar nicht wissen, was ist wo gespeichert und es ist bloß lästig eigentlich, darüber nachzudenken, sondern ich will eigentlich eine Musiksammlung haben oder eine Videosammlung und die will ich auf meinem mobilen Abspielgerät benutzen, die will ich auf meinem Fernseher anschauen und will natürlich auch auf dem Laptop und dem PC haben. Und da kämpft die Industrie ganz heftig damit, das hinzubekommen, ist aber noch nicht wirklich sozusagen Realität. Also die Frage, wie kann ich sozusagen den Dienst in den Vordergrund stellen, sagen, das ist ein ubiquitärer, ein universell verfügbarer Dienst und die Technologie darum, die regelt sich dann ganz von selber. Das wird also bestimmt die Richtung sein, in die sich das alles bewegt. Und wir werden das an ganz konkreten Beispielen dann auch noch näher anschauen. So. Jetzt würde ich gerne... Machen wir jetzt eine Pause kurz. Ja, also jetzt genug dieser Vorreden, die sicher interessant sind, aber jetzt nicht eigentlich wissenschaftlich oder vielleicht wissenschaftlich für andere Disziplinen, nicht so sehr für die Informatik. Also jetzt wirklich das erste Kapitel mal noch angeschnitten für heute, nämlich Webtechnologien für interaktives Multimedia. Und die Gliederung haben Sie ja vorher schon so ein bisschen gesehen. Media on the Web ist also das erste Kapitel, das wir dort haben. Das heißt, wie funktioniert es tatsächlich, Medien ins Web einzubinden? Ich habe ein Kapitel, das ein bisschen technisch ist, oder ein Unterkapitel, das ein bisschen technisch ist, da drin, nämlich ganz konkret, was passiert denn, wenn ich jetzt HTML-Seiten habe, in denen ich Medien, Multimedia einbinden will, auf was muss ich da achten? Und dann noch zwei so ein bisschen eher Überblicksdinge, nämlich wie verteilen sich Funktionalitäten über Client und Server und auch ein kleiner Überblick darüber, was eigentlich an Medienabspieltechnologien überhaupt gibt. Ja, fangen wir mal mit was erfreulich Konkretem an, nach all diesen allgemeinen Dingen. Wenn Sie ein YouTube-Video, so wie es vorher mal gezeigt wurde, anschauen, dann finden Sie so rechts oben finden Sie so einen Kasten, wo man sich HTML-Code rausholen kann. Das ist sehr gut versteckt, weil die meisten Leute das nicht interessiert. Aber das ist so ein Textfeld, in dem wird HTML-Code angezeigt und den können Sie nehmen und in Ihre eigenen HTML-Seiten einbinden, um Zugriff auf dieses Video zu machen. Das, was es letztlich bedeutet, Sie können das auch durchaus ausprobieren, ist, dass dann genau dieses eine Video eben abgespielt wird. Das Kernstück, was in diesem Code drinsteckt, ist das hier, http://www.youtube.com/video und dann hier ein komischer Code, diese Buchstaben-Zahlen-Kombination, das ist der Identifier für das Video, das Sie da ausgewählt haben. Wenn Sie das Video anschauen, hier, das ist der LMU-Liptab, den wir also nicht wir, aber eine Gruppe von Studenten und Mitarbeitern und anderen voriges Jahr produziert hat. Das ist jetzt nicht so wichtig. Also wenn ich diesen Code anschaue, dann erschrickt man ja zuerst mal. Also was HTML ist, wissen hoffentlich alle. Das ist zunächst einmal eine Markup-Sprache für Webseiten. Und in der habe ich die Möglichkeit, tatsächlich irgendwie ein Video einzubetten. Wenn Sie das hier anschauen, dann ist das ein extrem verwirrender HTML-Code. Was besonders verwirrend ist, ist, dass da zwei Tags vorkommen, die wir gleich anschauen werden, noch näher, die fast das Gleiche tun. Hier kommt nämlich ein Object-Tag und hier kommt ein Embed-Tag. Und wenn Sie die beiden näher anschauen, dann haben die Tags sogar die gleichen Parameter dabei. Das Object-Tag hat Width 500, Height 315. Da unten gibt es ein Embed-Tag, das hat auch Width 500, Height 315. Und hier der Value dort oben, also der tatsächliche Pfadname für das Video, der kommt dort unten nochmal. Das heißt, irgendwie ist es eine relativ redundante Angelegenheit. Das ist also schon mal unerfreulich. Was man auch sieht, ist, dass das Ganze eigentlich kein HTML ist, sondern wie das Embed und das Object schon andeuten, dass dort eben eine Einbettung von einer anderen Technologie benutzt wird. Und es ist auch zu erkennen, was es ist, nämlich Application X Shockwave Flash sagt mir, dass es ein, was da aufgerufen wird, letztlich eine Shockwave Flash-Datei ist, das heißt eine Laufzeitdatei aus dem Adobe Flash-System. Was jetzt zunächst mal mit meinem Video ja gar nichts zu tun hat, aber Sie sehen, es wird also dieses, über diese URL, der wird als Parameter mitgegeben, diesem Flash-Ding, was das Video ist und bestimmte Zusatzparameter dazu. Das heißt, es ist, das Flash-Programm ist quasi der Video-Player und der lädt sich dann aus dem Archiv bei YouTube die entsprechenden Videos. Das ist also die Grundidee dabei. Wenn Sie das ausprobieren wollen, geht ohne weiteres. Sie können einfach bloß diese URL hier nehmen. Sie können auch die ganzen Parameter hinten weglassen, bloß von HTTP bis da MAJC und das in ein Browserfenster eingeben. Dann kriegen Sie wirklich ein Fullscreen Browserfenster, das nur dieses eine Video abspielt. Dann wird eben dieser Flash-Player sozusagen benutzt, um dieses eine Video abzuspielen. Ja, was steckt jetzt da dahinter? Also das erste Mal ist, wenn ich Medien einbette, dann hilft mir das HTML allein natürlich gar nichts, wenn ich das im Web haben will. Trotzdem ist HTML aber noch die Basis aller Webseiten. Ich brauche zwei Dinge. Ich brauche einerseits natürlich die Mediendaten und andererseits den Player. Das war hier so, dass der Player eben diese YouTube V, dieses Unterverzeichnis wohl dann auf den Alias auf den Player liefert. Und ich muss dieses Movie haben und das war wohl dieser Code für das Movie. Das kann auch noch viel expliziter sein, dass ich eine Player-Software habe, die ich wirklich deutlich ansprechen kann und zum Beispiel ein QuickTime-Player lokal und wirklich ein zum Beispiel MPEG-Movie, das ich dort dann ansprechen kann. In dem Fall von YouTube ist es noch ein bisschen komplizierter, weil ich eigentlich so eine zweistufige Geschichte habe. Ich habe eine Player-Software, die lokal installiert ist, das ist der Flash-Player. Und in Flash ist ein Videoplayer realisiert und der Referent, das ist sozusagen das Medienfile zunächst mal für den Flash-Player und der wiederum lädt dann das Video. Also was das durchaus häufiger vorkommt, dass man diese gestaffelten sozusagen Hüllen hat um das eigentliche Medium rum. Was haben wir denn so für Mediendaten? Das wären also zum Beispiel Sounddateien, könnten die Wave oder MIDI sein, oder Movie-Dateien, typisch wären also diese QuickTime-Movies, MOV oder AVI. Und es sind natürlich auch Programme. Also zum Beispiel haben wir ja gerade gesehen, bei YouTube ist ein wesentliches Stück, dass wir eigentlich ein Flash-Programm ausführen. Shockwave Flash, also SWF. Oder es könnten auch, was ein bisschen an Bedeutung verliert, aber es durchaus auch immer noch existiert, können natürlich Java-Programme sein, die im Browser laufen, sogenannte Applets. Also wie mache ich das jetzt? Wenn ich irgendein Player-Programm ansprechen will und darauf einen Medienfile einbetten. Wir haben jetzt vorher uns das schon überlegt, bei dem YouTube-Beispiel ist es ja so, dass eigentlich der Flash-Player eingebunden wird, um dann dieses Videoabspielsystem zu aktivieren. Und da waren zwei Tags da, ne? War das Embed und das Object. Jetzt müssen wir uns die beiden mal anschauen. Was macht denn dieses Embed? Das führt auf eine ganz allgemeine Idee zurück, die von Netscape damals mit dem schon sehr historischen Browser 2.0 eingeführt wurde. Die haben nämlich festgestellt, dass dass der Browser alleine nicht alles leisten kann, was man so haben will, und dass man dann Hilfsprogramme braucht. Das ist eine Schnittstelle aufgemacht, mit der ich in dem Browser sogenannte Plugins installieren kann. Das geht heute noch bei allen Browsern, zum Beispiel der PDF-Viewer ist als Plugin in vielen Browsern verfügbar. Anderes Beispiel wäre, wenn Sie Wormel-Szenen anschauen, dass wir das Plugin realisiert. Also sowas kommt heute nach wie vor. Der Punkt ist allerdings, dass das einerseits sehr, sehr populär geworden ist, andererseits nie Bestandteil des HTML-Standards geworden ist. Das heißt, das ist eigentlich eine Sache, die im Prinzip nicht mehr verwendet werden sollte, aber trotzdem ein ewiges Leben lebt. Also wenn Sie jetzt die einfachen Anwendungen anschauen, wofür das damals gedacht war, ich habe also einfach eine Wave-Datei, will die abspielen, dieses Beispiel stammt von Self-HTML, und dann sagen Sie einfach, als Quelle ist diese WAV-Datei, und dann geben Sie, das ist jetzt interessant, dass das eine Audiodatei ist und trotzdem eine Breite und eine Höhe angegeben wird. Das liegt daran, dass dann wirklich so ein Player angezeigt wird, so eine Player-Schnittstelle mit einem Verlaufsbalken und einem Start- und Stopp-Knopf. Dafür dient das. Ja, und dann ist das eigentlich sehr einfach zunächst mal. Das bedeutet aber, dass es ein Plugin geben muss, das dieses WAV spielen kann. Und dafür gibt es eine Möglichkeit, in den Browsern diese Plugins zu installieren und auch so eine Art Registry, wo man sagen kann, welcher Dateityp wird von welchem Plugin benutzt. Das kennen Sie vielleicht. Also das ist dieses separate Programm, das Plugin. Und da gibt es natürlich einen, nämlich den Flash Player, das Flash Player Plugin, das für die Swift-Dateien, für die Software Shockwave Flash-Dateien zuständig ist, also die Laufzeit-Dateien, die Flash erzeugt. Das Ganze ist auf dem Client natürlich vorhanden. Das heißt, ich muss dieses Plugin zuerst mal installiert haben, bevor irgendwas funktioniert. Und dementsprechend gibt es hier auch verschiedene von den Attributen, die auf das Suchen sozusagen dieser Plugin-Software sich beziehen. Also SRC haben wir schon angeschaut, das sind die Daten, die dort eingebettet werden. Width, Height ist die einfach die Größe, ja, wie schaut das aus, das Ganze. Autostart ist natürlich praktisch, insbesondere bei Audiodateien. Dort können Sie sagen, sobald die Seite geladen wird, wird schon Playback gestartet oder man muss explizit starten. Und dann haben Sie die zwei Dinge, Plugins-Page und Plugin-URL. Diese Plugins-Page ist praktisch nur ein Verweis auf eine Seite, wo man was über diese Plugins findet, was das ist und wie man die braucht, wie man die installiert. Und Plugin-URL ist tatsächlich ein Verweis auf die Plugin-Software selber. Und der Browser sollte so schlau sein, dass er dann, wenn er das Plugin nicht hat, dass er dann eben den Benutzer auf diese Information, die dort angegeben wird, verweist und ihm die Möglichkeit gibt, das Plugin zu installieren. Ist also eine sehr praktische und sinnvolle und auch sehr einfache Art, das zu behandeln. Aber, ganz großer Haken, es ist nicht standardkonform und wird auch nicht von allen Browsern leider in gleicher Art und Weise unterstützt. Das zweite ist dieses Object-Tag, das da vorkam. Das ist jetzt standardkonform. Das ist eine schöne generische Lösung, um beliebige Datenfiles einzubetten in HTML. Das ist in HTML 4.0 und in XHTML drin. Und das ist mal tatsächlich ein Bestandteil des Standards, der von Microsoft stark favorisiert und eigentlich auch eingeführt wurde. Und also gerade der Internet Explorer ist sozusagen also das System, das das Object besonders betont und dafür auch sorgt, dass das wirklich benutzt wird. Das unterstützt beliebige Mediendateien mit separaten Application-Software oder auch mit Plugins. Also da können Sie zum Beispiel auch Programme starten, also zum Beispiel Java-Applets oder ActiveX-Controls. Bloß, wie gesagt, das ist ein bisschen Microsoft-lastig, und wenn Sie mit Browsern aus der Netscape-Verwandtschaft, also Mozilla, zu tun haben, dann wird das nicht wirklich unterstützt. Zumindest bei den allerneuesten wird es besser, aber es ist sehr lange Zeit gar nicht unterstützt worden. Es ist nicht ganz so schlimm, wie es jetzt ausschaut, weil bei den allerneuesten Browsern wächst es so ein bisschen zusammen, und Sie können jetzt dieses eine Ding hier, das ich da hingeschrieben habe, das können Sie eigentlich auf allen Browsern, die so üblich sind, zumindest mal verwenden, und es wird was Vernünftiges tun. Das ist also ein Object-Tag, bei dem Sie nun die Parameter eben so ähnlich haben wie vorhin. Ich kann die Parameter nochmal zeigen. Data heißt es hier, das ist die Swift-Datei, die abgespielt werden soll. Width, Height hat man schon von vorher. Und mit Type können Sie den MIME-Type angeben, also in dem Fall, dass das eine Swift-Datei ist. Da könnte natürlich auch irgendwas von Video und MPEG oder so stehen. Und es gibt noch einen Nested-Tag, nämlich die Param-Tags, die Ihnen erlauben, zusätzlich jetzt Parameter zu übergeben. Die muss natürlich dieses dieses SWIFT-Programm, das Sie da haben, dann auch interpretieren können. Und was es sehr häufig gibt, das ist auch bei den Flashplayern eigentlich immer so, dass Sie den über einen Parameter nochmal extra, über den Parameter Movie, dem Player nochmal sagen, was seine SWIFT-Datei ist. Da haben wir also wieder eine Redundanz, dass das zweimal dasteht. Aber immerhin, deutlich weniger Redundanz als vorher und es hat den großen Vorteil, dass es standardkonform ist. Nachteil ist, wie gesagt, es läuft nur auf den allerneuesten Browsern und es hat noch einen weiteren Nachteil, das steht jetzt nicht auf der Folie drauf, sondern auf der nächsten, dass insbesondere im Internet Explorer dann kein Streaming ermöglicht wird, sondern dass das komplett geladen wird und dann erst gestartet. Also für kleine Dateien ist es nicht so dramatisch, aber für größere kann das ärgerlich sein. Es gibt noch mehr Attribute, die Sie finden, wenn Sie mal so ein bisschen schauen nach eingebetteten Objekten, Medienobjekten in HTML, was Sie da im Netz so finden. Dann gibt es zum Beispiel das Class-ID, Codebase und Codetype. Der Text, der jetzt da steht, der ist gar nicht so sehr von mir, sondern das ganz kleines bisschen gekürzt. Der ist direkt aus dem W3C-Standard für HTML. Also Class-ID soll normalerweise dafür da sein, dass ich die Implementierung von dem Objekt angeben kann. Ja, das ist jetzt nun, hängt mit dem Type des Objekts zusammen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, was das bedeutet im Prinzip, dass ich dort sage, welcher Player ist es denn eigentlich, der da aufgerufen wird. Insbesondere kann ich da sagen, welche konkrete Version ist es. Also zum Beispiel bei den Flash-Playern, da gibt es ja von irgendwie den allerersten bis Version 10 oder so eine Menge verschiedene Versionen und ich habe vielleicht nicht immer die neueste da und ich kann aber vielleicht bestimmte Software, bestimmte Programme, die eben nur auf dem Player 9 oder 10 laufen. Insofern will ich das da schon spezifizieren, was ich haben will. Ein Problem ist, dass diese Idee hier, das über eine sogenannte Class-ID zu machen, was in der Regel dann so ein ziemlich kryptischer String ist, dass das eine Tendenz hat, sagen wir, sehr plattformspezifisch zu sein. Dass das also dann zum Beispiel auf dem PC mit ActiveX wirklich ActiveX Registries verbunden ist und dann von Firefox zum Beispiel komplett ignoriert wird an manchen Stellen. Also ist so ein bisschen, oder wenn Sie das Ganze auf Linux haben, dann können Sie mit dem Wert einfach gar nichts mehr anfangen. Das heißt, das ist im Prinzip eigentlich gar kein guter Ansatz. Ja, wie kann ich denn sagen, ich habe einen Identifier für die Implementierung, da müsste ja sozusagen wirklich der Player eine eindeutige URL haben. Das ist schwierig. Es gibt die Codebase noch dazu. Das ist im Prinzip ganz interessant, was ich damit machen kann, ist zu sagen, das Ganze liegt an einer bestimmten Stelle in einem bestimmten Verzeichnis. Also alles, was ich bei Class-ID, Data und Archive hinschreibe, insbesondere bei dem Class-ID, da sage ich, in welchem Verzeichnis ist das zu suchen. Stellt sich jedenfalls die W3C vor. In der Praxis ist es wieder anders. Also soweit ich das verstanden habe, wird in der Praxis dieses Ding einfach missbraucht. Also das hier ist der Satz, der im Standard steht. Und in der Praxis schreibt man dort normalerweise hin, wo die Player-Software im Netz zu finden ist. Benutzt es also so wie das Plugin-URL von Embed. Und man schon sieht, also irgendwie sind wir da jetzt in einem Bereich, wo das mit den Standards sich so ein bisschen in Grenzen hält. Das ist aber eben die Welt, in der wir uns da bewegen. Ja, und Codetype, das ist eben der MIME-Type, aber nicht für die Daten, die wir runterladen, sondern für den Player selber. Das macht unter Umständen auch Sinn, weil Sie ja wissen wollen, ist der Player eben jetzt zum Beispiel ausführbar direkt auf der Maschine, die wir haben, oder ist es wieder auf einer virtuellen Maschine auszuführen? Ein Player zum Beispiel in Java geschrieben. Ja, das sind also schon eine Reihe von Dingen, die nun uns das Leben nicht wirklich einfacher machen und die Sie tatsächlich auch alle finden, wenn Sie jetzt mal schauen, wie Leute mit dem Object Tag umgehen. Und dann hat das Object noch eine Eigenschaft, dass wenn Sie in dem Rumpf weitere Tags verwenden, dann, das steht auch im Standard so, dass der Browser dann, wenn er das Display von dem Object Tag nicht hinbekommt, dass er dann den inneren HTML-Code als Display-Alternative nimmt. Und das ist der Schlüssel dazu, warum das vorher mit diesen zwei Tags tatsächlich gut ging. Also das Problem ist, dass man letztlich Embed und Object in der Praxis doch beide verwendet. Also die alten Browsers, bei denen ist es so, dass der Microsoft Internet Explorer das Embed einfach gar nicht mag, ignoriert. Und dass die Mozilla-Familienbrowser Object ignorieren. Bei den aktuellen ist es immerhin so, dass das Object so wie ich es gerade vorher auf der vorigen Folie hatte, von allen angezeigt wird. Aber der Internet Explorer tut immer noch nicht mit dieser Version das, was er tun sollte, nämlich Streaming von den Daten erlauben. Der lädt die Daten komplett und startet dann erst. Also ganz perfekt ist es nicht. Was man macht und was empfohlen wird, zum Beispiel eben für Flash, ist, dass man beides kombiniert. Und jetzt kommen wir eben an diesen komplizierten Code, den wir da vorher hatten, dass man sagt, wir schreiben ein Object Tag und in dem Object Tag haben wir als Kind noch ein Embed Tag drin und dieses Embed Tag wird als Alternative benutzt, wenn das Object Tag nicht funktioniert. Das ist das, was zum Beispiel Adobe empfiehlt für die Einbettung von Flash-Objekten. Das funktioniert stabil über die meisten heute verwendeten Browser weg. Sie merken es ja, dass Sie also eigentlich, wenn Sie YouTube zum Beispiel aufrufen, das ganz selten, müssen Sie schon einen sehr alten Browser haben, dass es da Probleme gibt, das anzuzeigen. Und wie wir vorher gesehen haben, dort funktioniert genau das Prinzip so mit Embed und Object in Kombination. Aber wir sind nach wie vor, nachdem das Embed mit drin ist, nicht mehr standardkonform, das muss man tatsächlich sagen. Das heißt, sollten Sie die Verpflichtung haben, wenn Sie eine Webseite schreiben, dass das nach XHTML überprüft wird, ob das dem gibt es ja auch Software, die überprüft, ob Ihre Webseite in XHTML-Standard genügt, dann haben Sie da ein Problem. Das geht nicht. Ich habe versprochen, dass ich sehr technisch werde. Leider werde ich gleich so technisch, dass man sagen muss, aktueller Stand der Dinge ist nicht wirklich befriedigend. Man könnte an der Stelle jetzt aufhören. Ich höre auch fast auf. Ich möchte Ihnen bloß noch einen Tipp geben. Das steht auch in dieser URL da. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Es gibt schon Leute, die sich da Tricks ausgedacht haben, indem man nämlich im Prinzip das Gleiche macht, was ich vorher gesagt habe, so einen zweistufigen Ladeprozess und das aber innerhalb von Flash macht. Das heißt, ich benutze diesen portablen Object Code von oben, der ja alles tut, außer dass der Internet Explorer kein Streaming kann. Und dort schreibe ich als oder gebe ich als Swift-File nur ein ganz einfaches Movie an, das nichts anderes tut, als ein anderes Movie zu laden, das über den Parameter übergeben wird. Und dann funktioniert das, weil der Internet Explorer zunächst mal dieses kleine Movie lädt und startet. Das zu laden dauert nicht lang, weil es klein ist. Und dann startet es und dann sind wir sozusagen in der Situation, dass der Flash-Player mit dem Server kommuniziert und das Target-Movie lädt und der kann Streaming und dann funktioniert die Geschichte. Also damit hätte man tatsächlich einen Weg, der ja, standardkonform ist und tatsächlich Flash abspielen kann. Ich habe mich jetzt sehr Flash konzentriert, weil es bei dem YouTube passt. Im Prinzip hat man natürlich das gleiche Problem für andere Mediendateien, die man direkt abspielen will, wie zum Beispiel was weiß ich, ein AVI oder so auch. Das hat auch einen Grund, wenn wir auch gleich sehen, dass sowas wie Flash oder eine ähnliche Plattform zu benutzen, zunehmend eigentlich die Lösung ist, die man verwendet. Das Ganze nennt sich Flash Saté, bei dem wir diese Saté-Spießchen, weil man meint, man muss das Ganze zuerst mal irgendwie in Soße wälzen und rausbraten und dann geht's. Ja, wenn wir jetzt also uns einen kleinen Schritt sozusagen von dieser höchst technischen Sache wieder zurückbewegen, sollte Sie jetzt bloß mehr aufwecken und erinnern daran, dass wir eben hier nicht bloß allgemein reden, sondern dass wir letztlich sowas auch bauen müssen. Wir haben einen Client und einen Server und haben jetzt das Problem, dass wir Funktionalitäten irgendwie verteilen müssen zwischen den beiden. Und wenn man diese Situation hier anschaut, ein Client und ein Server und dazwischen ein Netz und im Client läuft der Webbrowser, dann ist es eine Frage, welche Features Sie tatsächlich eigentlich von Ihrer Anwendung, von Ihrem Dienst wollen. Abhängig davon müssen Sie bestimmte Technologien wählen, die dann entweder im Client oder im Server realisiert werden. Also wir können ja mal anfangen, damit zu spielen, vielleicht gar nicht bloß mit dem, was auf den Folien ist. Wenn Sie jetzt an Interaktivität zum Beispiel denken, also was so eine Webseite durchaus hat, ist, dass Sie die Möglichkeit haben, ein Menü aufzuklappen und dann kommt so ein Untermenü und da können Sie irgendwelche Punkte auswählen. Oder Sie haben irgendwie Highlighting von irgendwelchen Buttons. Oder Sie haben eine Konsistenzprüfung, wenn Sie irgendwo was eingeben, dass das eine URL eingeben, dass die mit HTTP angeht oder solche Dinge. Das sind alles Dinge, die mit der Interaktivität viel zu tun haben, die Sie aber komplett auf dem Client ausführen können. Das ist also eine reine Client-Funktionalität, die man zum Beispiel mit JavaScript oder anderen lokalen Skriptsprachen wunderbar erledigen kann. Eine zweite Sache, die Sie auch lokal komplett erledigen können, ist, wenn Sie Mediendateien wirklich lokal haben und die abspielen. Also wenn Sie schlicht und ergreifend lokal eine WAF-Datei haben und Sie spielen die ab, dann ist das überhaupt kein, ist das eine Sache, die rein lokal passiert. Oder wenn Sie die Datei komplett geladen haben, dann natürlich übers Netz, dann ist sie auch zunächst bei irgendeinem Cache-Verzeichnis lokal und dann geht das auch. Also das sind alles lokale Dinge. Sie haben den Browser und vielleicht auch noch Hilfssoftware dazu, Media-Abspielsoftware, diese Plugins oder auch separate Programme, die angesprochen werden. Gut, und diese Interaktivität habe ich schon gesagt. Das ist also ein Bereich, den wir für sozusagen digitale Medien, interaktive Multimedia-Anwendungen übers Netz eigentlich so betreiben können, als wäre gar kein Netz da. Das ist im Prinzip alles lokal. Dann gibt es Dinge, die wir nur auf der Serverseite drüben brauchen. Wenn Sie sich jetzt mal überlegen, Sie sind dabei, von Ihrem Client aus ein Video zum Beispiel hochzuladen. Da muss natürlich Ihr Client irgendein Interface bereitstellen und so weiter, aber wer ist es, der die ganze Arbeit macht, der das Video abspeichert, indiziert, eine Datenbank tut? Das heißt, die Hauptanwendung, mit der Sie es da zu tun haben, läuft auf jeden Fall auf dem Server. Wenn Sie einen Tag vergeben für ein Video, wenn Sie irgendwie einen Kommentar hinterlassen, das hilft überhaupt nichts, wenn Sie das lokal machen. Sie können lokal, geben Sie es natürlich ins User-Interface ein, aber wer speichert das? Das ist natürlich der Server drüben. Das heißt, Sie haben eine ganze Menge Funktionalitäten in so einem, nehmen wir mal YouTube als Beispiel, in so einem interaktiven Netzmedium, bei dem Sie sich darauf verlassen, dass das auf dem Server ausgeführt wird. Wenn Sie überhaupt mal die Seite anschauen, wenn Sie YouTube aufrufen, ist alle paar Minuten ist das anders, was da kommt, weil irgendwelche meist gesehenen, aktuell gesehenen Videos oben gezeigt werden oder so. Das ist natürlich auch eine Anwendung, die nur der Server kann. Nur der weiß, was in letzter Zeit von den anderen Benutzern gesehen worden ist, nur der kann diese Auswahl machen. Das heißt, das sind alles Programme, die auf dem Server laufen, die aber letztlich natürlich auf dem Client angezeigt werden. Das heißt, wir haben eine zweite große Kategorie von Dingen, die serverseitige Programme sind, die auf Datenbanken zum Beispiel auch zugreifen, die aber vom Client aus bedient werden. Also hier sind noch mehr Beispiele, zum Beispiel Mediendateien speichern oder auch zu indizieren. Generell alle Sachen, die Datenbanken irgendwie verändern, zum Beispiel ich registriere was, ich tue was in meinen Warenkorb, ich kaufe was tatsächlich, wo ein Liefervorgang ausgelöst wird. Oder auch Dinge, die sozusagen die ganze Community betreffen von Benutzern. Das muss alles auf dem Server laufen. Jetzt glaube ich mal, dass die meisten von Ihnen mit der clientseitigen Programmierung eine relativ klare Vorstellung haben, wie das geht. Der serverseitigen Programmierung gibt es ja einiges mehr zu beachten und das ist ein Grund, warum wir jetzt in der Vorlesung eben dann gerade in der nächsten Vorlesung an und auch am Anfang der Übung uns speziell mit dem Thema auseinandersetzen, dass wir sagen, was sind denn Programme, die auf dem Server laufen, da werden wir uns, also in der Vorlesung werde ich mir zwei Technologien anschauen, das PHP und die Java-Technologien, die es dafür gibt für Serverprogramme, sodass wir eben alle diese Dinge, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die letztlich auf dem Server sein müssen, irgendwie realisieren kann. Ja, und dann gibt es aber noch eine weitere Kategorie von Dingen, die eigentlich weder der Client alleine kann, noch der Server alleine kann. Das sind wirklich Sachen, die in Zusammenspiel zwischen Client und Server nur passieren können. Das ist wahrscheinlich die komplexeste Kategorie. Also das erste war, denke ich mal, ein paar so JavaScript-Programme. Das sollte nicht so schwierig sein. Das zweite, serverseitige Programme, ist schon was man einfach sich neu anschauen muss. Die meisten von Ihnen wahrscheinlich nicht so wirklich gut kennen. Und das dritte hier ist ein ganz klassisches Beispiel, dieses berühmte Streaming, wo Sie also Inhalt abspielen, der noch nicht komplett geladen ist. Das bedeutet ja, dass der Client in der Lage sein muss, unvollständigen Inhalt abzuspielen zunächst mal. Er darf nicht warten, bis eine Datei da ist, sondern muss den offenen Strom interpretieren können, was da kommt, und muss einfach auch so programmiert sein, dass er stückchenweise einen potenziell unendlich langen Strom an Daten verarbeitet, also quasi eine Endlosschleife zunächst mal. Dann muss der Server natürlich auch so programmiert sein, dass er das in der richtigen Reihenfolge rausschickt, dass der nicht irgendwelche Stückchen, die wir mitten in der Mitte oder am Ende des Videos kommen, zuerst schickt, sondern muss wirklich das genau in der Reihenfolge, wie es wiedergegeben werden soll, rausschreiben. Das heißt, Sie haben da schon eine ganz klare Kooperation, die können das nur zusammen. Sie müssen synchronisiert arbeiten, das heißt, Sie wollen ja insgesamt eine bestimmte Bandbreite sozusagen, müssen eine Bandbreite nutzen, eine bestimmte Framerate erreichen, eine bestimmte Bildfolgerate. Das heißt, da müssen Client und Server durchaus zusammenarbeiten, das ist vor allem der letzte Punkt. Idealerweise, wenn es sehr, sehr gut programmiert ist, wird er sozusagen die Latenz übers Netz gemessen und ich kann durch entsprechende Pufferung versuchen, meinen Wiedergabevorgang an die aktuellen Netzbedingungen so anzupassen, dass das Ganze vielleicht dann einmal einen Delay beim Start gibt, aber dann eben ziemlich glatt durchläuft. Das sind auch Dinge, die nur der Client und der Server zusammen machen können, indem sie eben Informationen austauschen. Oder auch die ganz schlichte Flow Control, dass ich sagen kann, halt, jetzt spielen wir nicht mehr oder jetzt spielen wir wieder weiter. Auch das sind Sachen, die eigentlich nur der Client und der Server zusammen machen können. Dem Client allein hilft es nichts, wenn der Server nicht darauf reagiert. Und das ist die dritte große Klasse. Und das, wenn Sie jetzt an die Gliederung der Vorlesung denken, haben wir am Schluss ja auch ein Kapitel, gerade in den Übungen, wo wir uns mit dieser Art von Funktionalitäten auch nochmal auseinandersetzen. Also insofern, und zwar wirklich ganz konkret, sowas eben auch in Java programmieren. Ja, ich habe jetzt wirklich bloß noch ein ganz, vielleicht noch ein Beispiel noch, das hatte ich vergessen, ja, die Folie ist ganz interessante Erinnerung. Es gibt noch eine andere Klasse vielleicht, wenn nicht bloß das Streaming, das wäre vielleicht ein einseitiges Beispiel, wenn Sie an sowas denken wie Präsenzinformation. Jemand ist jetzt plötzlich, hat sich eingeloggt und der ist in Ihrem Freundeskreis und Sie wollen die Information kriegen, dass der jetzt da ist. Oder Sie kriegen fortlaufend irgendwie den Aktienkurs in den Laufbalken rein. Das sind auch wieder Dinge, die nur Client und Server gemeinsam können. Das ist auch so eine Art Streaming bei den Status-Notifikationen. Das ist ein Streaming bloß von wenig Informationen auf einen Schluck. Aber es gibt also tatsächlich noch mehr solche Sachen als bloß das reine Streaming, würde ich damit sagen. Ja, das Letzte ist jetzt wirklich bloß noch ein ganz kleiner Überblick und Sie merken ja, dass ich bis auf dieses eine Kapitel über HTML hier heute schon eher Überblicksmaterial habe. Nämlich, was sind denn eigentlich diese Player, mit denen wir zu tun haben? Bis jetzt hatte ich ja bloß gesagt, wenn ich Medien auf dem Web abspiele, dann brauche ich einen Player und dann brauche ich irgendwelche Daten. Und da gibt es auch nochmal zwei ganz große Gruppen. Das eine sind Player, die wirklich für audiovisuelle Daten gemacht sind. Das heißt, die wirklich ein Audio- oder Video-File-Format nehmen und interpretieren. Die können natürlich in der Regel auch nichts anderes, außer dieses eine Fenster aufmachen, irgendwie einen Verlaufsbalken dazu zu machen und irgendwie einen Start- und Stopp-Knopf oder vielleicht noch irgendwie nach Kapitel unterteilen können oder sowas. Und da gibt es aber auch, wenn man jetzt da reinschaut, auch wieder zwei Arten. Es kann ein Browser-Plugin sein oder es kann wirklich eine separate Anwendung sein, die möglicherweise sogar ihr eigenes Fenster aufmacht. Das ist ja auch relativ häufig gibt, dass da eine separate Anwendung wirklich aufgeht. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel abonnieren, hier werden Sie feststellen, wenn Sie unseren Stream abonnieren, dann wird, wenn Sie auf den Link klicken, dann wirklich separat das iTunes gestartet und in dem der Abo-Vorgang durchgeführt. Das ist jetzt nicht direkt ein audiovisuelles Format, aber bei anderen, zum Beispiel im Real Player, kommt das auch sehr häufig vor, dass der dann separat wirklich gestartet wird. Und es gibt durchaus die Situation, dass es beides eigentlich gibt. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an PDF denken, das ist jetzt kein audiovisuelles Format, da gibt es ein Plugin für den Browser und einen separaten Viewer und so ist es bei QuickTime zum Beispiel auch. Es gibt das Plugin für den Browser und Sie können ein separates Programm aufrufen. Also das sind diese Systeme, von denen wir bei audiovisuellen Playern reden, die wir anschauen ist, oder die wir kennen eigentlich, ist der Microsoft Media Player natürlich, der QuickTime Player. Und so ein bisschen vielleicht nicht mehr ganz so bekannt, aber auch immer noch im Einsatz der Real Player. Der ja, zum Beispiel Amazon benutzt den eigentlich. Also es gibt schon viele Stellen, wo der massiv eingesetzt wird. Wir werden dann nicht wirklich im letzten Detail über diese Sachen eingehen. Ein kleines bisschen habe ich weiter hinten dann mal noch ein bisschen mehr Detail zum QuickTime Player und zum Real Player. Beim Media Player erfährt man nicht ganz so viel. Aber zunächst mal sind das natürlich auch sehr herstellerspezifische Sachen. Was interessant ist, dass es eben zunehmend an Bedeutung gewinnt, universelle Multimedia-Player zu haben. Das heißt, es sind im Prinzip Programmiersysteme, die eine Plattform bereitstellen, auf der ich interaktive Multimedia-Anwendungen machen kann. Die können natürlich ein Video abspielen, aber die können als alles andere auch. Die können interaktive Anwendungen machen, wie Spiele oder eigentlich ein beliebiges Programm, das ich interaktiv steuern kann. Das Schöne an diesen Systemen ist, dass die meistens auch mit einer Autoren Umgebung kommen, dass das diese Inhalte zu generieren nicht allzu schwer ist und dass die schafft, von der Ausführungsplattform zu abstrahieren. Das heißt, es gibt eine virtuelle Maschine, die kann ich für Mac, für Linux, für Windows haben und kann es dort ausführen lassen, habe eine Autorenplattform, auf der ich das Ganze erzeuge. Und in diesen universellen Plattformen drin gibt es dann vielleicht eine einzelne Komponente, die dann wieder eine audiovisuelle Präsentation unterstützt, die also jetzt dann zum Beispiel ein MP3 abspielen kann. Und wenn man jetzt das Ganze konkretisiert, was ich jetzt sehr abstrakt gesagt habe, dann gibt es natürlich die universelle Multimedia-Player-Software Flash-Player und es gibt in der Flash-Bibliothek gibt es eine vordefinierte Komponente, die Player-Komponente, die in der Lage ist, Video abzuspielen. Die kann ich dort in der Flash-Anwendung einsetzen. Die hat zwar die raffinierte Eigenschaft, dass sie ihr eigenes Videoformat will, das FLV, was man aber gut umkodieren kann. Das ist auch gut für Streaming vorbereitet dann. Aber das ist genau so ein Fall, wo ich dann, und so funktioniert ja im Prinzip YouTube auch, merken Sie ja, dass das Flash-Videos sind, dort haben Sie eine eigentlich viel komplexere Plattform, die eigentlich dann vorwiegend dazu benutzt, Videos abzuspielen. Da gibt es natürlich jede Menge Konkurrenz dazu auch, also Shockwave Flash ist das, was wir jetzt als Beispiel hatten, weil es so stark verbreitet ist. Es gibt sowohl einen Vorläufer davon, das Adobe Shockwave ohne irgendein Anhängsel, das heißt oder hieß zumindest traditionell, dass das Adobe Director Files, DCR Files spielt, was so langsam an Bedeutung verliert. Es gibt eine ganz klare Konkurrenz, die heftig versucht, den Markt aufzurollen. Das ist was Ähnliches wie Flash von Microsoft, Silverlight. Und es gibt natürlich auch die ganz klassischen Java Applets, die vielleicht sogar noch älter als alle diese Technologien sind, die auch nicht wirklich richtige Multimedia-Anwendungen sind, aber irgendwie das gleiche Prinzip natürlich verfolgen. Ich habe eine Plattform, die plattformübergreifend das alles realisiert. Was ein klarer Trend ist, dass wenn Sie Video auf dem Web anschauen, dass die audiovisuellen Player so langsam an Bedeutung anfangen zu verlieren, einfach weil das doch immer wieder ist eine Vielfalt von verschiedenen Formaten, Real Player, QuickTime Player und was weiß ich alles, dann hat wieder ein Benutzer nicht den richtigen installiert. Das ist alles auch sehr vielfältig, einfach die Konfiguration vom PC kann ganz stark unterscheiden. Und sowas wie Flash und Silverlight sind momentan eigentlich auf dem Weg, diese audiovisuellen Player für interaktive Multimedia-Anwendungen im Netz ziemlich abzulösen. Deswegen habe ich auch das Einbetten von Flash so stark betont. Sie haben das plattformunabhängig und Sie haben auch diese Flexibilität, dass Sie dann eben auch noch um das Video herum andere Animationen machen können, ohne jetzt dann wieder auf eine neue Plattform wechseln zu müssen. Okay, also Sie haben gesehen, jetzt am Schluss dann doch wieder ein bisschen Überblicksmaterial, aber wir haben zumindest eine Sache, die schon ganz technisch geworden ist. Das wird jetzt die nächste Vorlesung dann schon den anderen Charakter bekommen. Das heißt, ich werde sehr viel mehr technische Sachen machen, so ähnlich wie das jetzt gerade mit dem Embed und Object war und wirklich auch konkrete Beispiele dann verwenden, die wir da in der Übung dann entsprechend vertiefen. Und das nächste Thema sind natürlich, ganz klar, wenn man das anschaut, die serverseitigen Programme, die man braucht, um Interaktivität zu realisieren. Und ich denke, die Motivation war klar genug, was das mit Multimedia im Netz tatsächlich zu tun hat. Ja, ich denke, für heute reicht's. Ich bin schon fast heiser und Sie wollen auch zum Mittagessen. Also dann bis nächste Woche.